Trekkäse. Der Star Trek Podcast.
Willkommen bei Trekkäsem. Heute moderiert von Ellen Nerdinger. Wir haben heute die Ehre, endlich nach einer Woche Bippern und Zittern und Nägel kauen, endlich Terra Firma Teil 2 von Star Trek Discovery, das ist die 10. Folge der 3. Staffel, besprechen zu können. Es gab zwischendurch einiges in Spekulatius und Spekulationen, siehe letzte Folge. Und heute mit dabei haben wir schon mal Frau Dunderklumpen.
Hallo zusammen.
Und den TJ.
Moin.
Und Marcel wird uns auch noch in Bälde auch noch hinzukommen. Was haben wir überhaupt seit der letzten Folge geguckt, außer eben Star Trek Discovery? Fangen wir mal, TJ, hast du irgendetwas Besonderes gesehen oder warst du weiter auf YouTube unterwegs und hast amüsante DIY, also Tüftel- und Bastelvideos gesehen?
Ja, so in der Art, genau. Ich bin mal wieder viel zu tief in irgendwelche Videos auf YouTube abgetaucht, als dass ich mir irgendwelche ganzen Folgen von irgendwas hätte angucken können. Aber ich war auch die ganze Woche unterwegs aus beruflichen Gründen, von daher. So what? Hilft halt nichts immer.
Ja, und Britt-Marie, wie sieht's bei dir aus? Was hast du denn geguckt?
Relativ viel Period-Piece-Geschichten, also Austin und so weiter, aber das hat ja nichts mit Sci-Fi zu tun. Und dann habe ich noch natürlich als Wiederholung und Einstimmung für heute The City of the Age of Forever geschaut aus TOS, also die Geschichte, in der auch schon der Guardian of Forever vorkommt, um da mein Gedächtnis ein bisschen aufzufrischen. Da hatten wir ja auch letzte Woche drüber gesprochen. Und dann habe ich mir tatsächlich auch nochmal von der Animated Series die Folge Yesteryear angeschaut, die übrigens, ich glaube, tatsächlich meine Lieblingsfolge aus The Animated Series ist. Und auch da ist der Guardian of Forever eben mit dabei und es ist eine Spock-zentrierte Folge, die ich sehr, sehr gerne mag.
Großartig.
Ja, ist ganz und auch toll, übrigens geschrieben. Ja. Genau, geschrieben von DC Fontana. Genau. Hatten wir letzte Woche ja auch schon erwähnt. Und ich dachte, für heute mit dieser Folge von Discovery muss ich auf jeden Fall diese beiden Folgen vorher mir nochmal anschauen. Ja, und das habe ich gemacht.
Ja, genau.
Und du hast auch City on the Edge of Forever dir angeschaut, oder?
Ja, also ich habe mir die TOS-Folge, also Yesteryear, nicht Yesteryear, habe ich sonst in letzter Zeit immer wieder mal geguckt. Aber City on the Edge of Forever hatte ich eben noch nicht angesehen. Und da habe ich mir gestern Abend die Zeit genommen, bei einem warmen Tasse Tee und ein paar Keksen mir eben die Folge anzugucken. Und ich muss sagen, bei denen, also wir werden ja nachher drüber reden, was der Guardian quasi Kirk und Spock sagt und später also Karl, der Guardian of Forever, dann zu Burnham und Georgiou sagt, das passt so wunderbar. Es ist ein man hat also so einen wunderbaren Story-Arc zu diesem Guardian of Forever bekommen. Aber ansonsten, was ich geguckt habe, natürlich Mandalorian. Und
ja, gut, das habe ich natürlich auch geschaut.
Ja. Und was ich auch geguckt habe, wo ich mich sehr drauf gefreut habe, und das hat mir quasi einen Nachtschlaf gekostet, war die ersten drei Folgen von The Expanse Season 5, kam nämlich Dienstagnacht, also die Nacht von dem 15. auf den 16. Dezember, und die Schlaflosigkeit hat sich gelohnt. Es war ein Feuerwerk, es war gigantisch und ich kann nicht erwarten, wie es am Dienstagnacht, Mittwoch früh dann weitergehen wird. Genau.
Das heißt, die ersten drei Folgen haben sie am Stück rausgebracht und jetzt dann wöchentlich. Ah, okay.
Ja. Und früher, also bei den anderen Staffeln, sind sie tatsächlich hingegangen und haben die ganze Staffel auf einmal gedroppt. Und ich muss sagen, letztes Jahr, das war ja, die kleine Anekdote muss ich noch zum Besten geben. Letztes Jahr war ja diese furchtbare Wahl in UK. Und ihr wisst, ich habe ja auch einen Pass aus diesem Land und nicht nur die deutsche Staatsbürgerschaft. Und ich habe mich so garstig gefühlt, guck dann auf den Kalender, guck auf die Uhrzeit und denk, hoi, Jetzt sollte doch eigentlich gerade Expanse vierte Staffel getroppt sein. Juhu, tschüss Twitter, tschüss alle anderen. Und dann habe ich auch erstmal so den puren Eskapismus gemacht und mich so gefreut, dass meine Freunde aus The Expanse wieder da waren und ich mir keine Sorgen erstmals um diese Wahl machen sollte. Obwohl in der Staffel es auch um eine Wahl teilweise geht, aber es ist halt nicht diese furchtbare UK-Wahl, diesen furchtbaren Boris Johnson. Und ja, ansonsten, was haben wir denn? Wir haben News. Was haben wir denn hier gesehen? United Space Force nennt ihr Programm Guardians.
Das ist ja was ja, passiert. Das, also, ja, United also das ist Space das Geilste Space überhaupt. Beziehungsweise ihr Programm und sich selber irgendwie auch. Also nennen sie jetzt Guardians. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir hatten ja schon die ganze Diskussion mit dem Logo, das ja auch sehr nach, so Star Trek und so aussieht. Genau, richtig. Ich habe das Gefühl, also sagen wir so, wir wissen, dass bei der NASA und bei diesem ganzen United States Space Geschichten und so, dass da Trekkies sitzen. Aber, also, ich fühle mich jetzt, also ich habe das Gefühl, die haben einfach einmal so alle Sci-Fi-Filme und Serien, die es bisher gegeben hat und die erfolgreich waren, in einen großen Mixbecher geschmissen, einmal gut durchgerührt und dann geguckt, was hinten rauskam und da kamen dann Guardians raus. Also ich fühle mich so erinnert an irgendwie alles. Ja, an irgendwie alles, was mit Sci-Fi zu tun hat und natürlich Guardian ist an sich ja schon. Also eigentlich ein gut gewählter Name, aber es klingt halt wie aus einer schlechten Sci-Fi-Serie, oder?
Ja, also so wie ja, die gut, es gibt den Guardian of Forever, ja, und es gibt die Guardians of the Galaxy, aber ich würde nur sagen, wenn du sagst Mixer, dann ist das quasi das Resultat eines Fandom-Smoothies.
Ja, genau. Und ich fand auch, dass diese Optik, die haben ja das da so grau unterlegt und so weiter, das erinnerte mich so extrem an Raumpatrouille Orion. Ich weiß, du magst es nicht, aber
Ich habe nicht gesagt, dass ich es nicht mag.
Okay, aber diese ganze Optik, also dann Guardians plus diese Optik, ich dachte so, meine Güte. Also
sieht schon ein bisschen aus Heritage Mission Culture. A name chosen by space professionals for space professionals. Guardians.
Ich habe das dann echt nochmal gegoogelt, weil ich dachte, hier verarscht uns doch einer. Das kann nicht wirklich die Wahrheit sein. Aber ja, it's the truth.
Ja, it is the truth. Und vor allem, also das Ding ist wirklich so eine Mischung aus, so Starfleet-Logo, sogar mit diesem Stern drin, das auch bei den Command drin ist. Und also das ist so, ja, ich kann es ja verstehen. Andererseits so, steht ihr auch wirklich dafür, was ihr da widerspiegelt? Oder ist das nur ein Regurgitating, also so ein wieder herausspeien dessen, was irgendwie, ja, inspirierend scheint oder ist? Das ist
ja,
halt
und aber auch dieses chosen by space professionals for space professionals. Und ich so, also, naja.
Ich weiß nicht, ob alles.
Wir können da bessere PR machen.
Ja, vielleicht sollten wir eine Space-PR-Agentur machen. PR for Space. Und nennen wir Space. Genau.
Ja, ich weiß auch nicht.
Ja, obwohl, wenn ich es wäre, ich würde die PR-Agentur Section 31 nennen. Aber das ist eine
ich hätte jetzt gesagt Leather Communications oder sowas.
Oh, hallo Marcel, willkommen. Willkommen in unsere Runde. Dann, wir hatten gerade also in den News, ich weiß nicht, wie viel du gerade gehört hast, das über Space Force Programm Guardians gesprochen.
Ja.
Hast du irgendeinen Take?
Also Space Force ist ja sowieso schon.
Ja, genau. Ja. Ein in Anführungszeichen Witz.
Starship Troopers. Ja. Ansonsten würde ich weitergehen, dass wir ja endlich mal quasi sagen können, juhu, es ist soweit. Ich hätte das dieses Jahr nicht erwartet, aber Lower Decks kommt endlich nach Europa und zwar auf Amazon Prime. Ab 22. Januar Prime Video kriegen wir die ganze Staffel auf einmal serviert. Also nicht einmal die Woche, sondern da können die Menschies hingehen und sich alles auf einmal reinbingen. Ist das nicht wunderbar?
Und bei der Länge der Episoden ging wahrscheinlich sogar echt am Stück das. Hast du in einem Tag durch?
Ja, das hat man so ein Sonntag mit Keks und Tee in einer warmen Decke. Super, wunderbar, funktioniert. Und dann haben wir...
Ich will nur noch ganz kurz sagen, sie hatten ja den Trailer dann eben auch auf Deutsch veröffentlicht mit der deutschen Synchro. Und ich war sehr positiv überrascht von der deutschen Synchro.
Die ist so um Klassen besser als die von Disco.
Ja, vor allen Dingen, weil ja auch gerade in Lower Decks hast du ja sehr viele, sagen wir mal, Witze drinne oder Sprachspiele, Wortspiele, und ich fand's ja schon im Original manchmal schwierig, weil mir die Witze nicht gefallen haben. Und da habe ich gedacht, meine Güte, wenn der Witz an sich schon schwach ist und dann hast du noch eine schlechte Synchro, dann kann das ganz bös nach hinten losgehen. Und ich fand aber im Trailer, dass es denen echt ganz gut gelungen ist, das von der Flapsigkeit der Sprache auch gut rüberzubringen. Also es hat mir echt gut gefallen. Ich hoffe, das ist für den Rest der Staffel also genauso wie für den Trailer.
Ja. Vielleicht wird das ja so, wie es ja bei Life of Brian, also auf Deutsch des Lebens des Brian, bekannt ist, dass selbst englischsprachige Leute sagen, die deutsche Synchro von Life of Brian ist lustiger. Und ich bin echt nicht oft ein Vergleichsfan, aber das ist einfach so, da ist eine gewisse Leichtigkeit und Witzigkeit dabei, die das Original nicht ganz so erreicht.
Aber das ist halt auch ein anderer Humor. Also ich finde ja nämlich, bei Life of Brian, da kannst du halt echt auch wirklich so in die, ich sag mal, schlagen. Und bei Lower Decks willst du ja aber auch noch eine gewisse Ernsthaftigkeit haben. Das ist halt echt schwierig. Natürlich. Aber naja, auf jeden Fall, das wollte ich nochmal positiv anmerken. Also das ist mir echt aufgefallen.
Sehr schön, genau. Also daher kriegen wir jetzt endlich das auch offiziös hier in Europa, Lower Decks. Und dann natürlich nach dieser Folge, sollte es ja auch nicht anders kommen, gibt es schon die ersten großen Artikel und Spekulationen über die Section 31-Serie, die ich ja jetzt noch weniger nicht erwarten kann, weil ich mich so drauf freue und so gehypt bin und jetzt wissen will, wie es weitergeht. Und es gibt einen schönen Artikel bei Screen Rant, der halt fabuliert, wo könnte Georgiou denn landen? Die haben drei Punkte quasi rausgewählt. Das eine wäre so das Offensichtlichste, quasi zurückzugehen ins 23. Jahrhundert, um dann mit Ash Tyler zusammen parallel zu Strange New World sozusagen die Section 31-Geschichte weiter zu erzählen. Dann war die Idee Post-Nemesis, so plus minus zur selben Zeit wie Lower Decks. Oder ungefähr dieselbe Zeit von Picard, also nach der ersten Staffel Picard, dort sozusagen den Aftermath, nachdem Commodore O natürlich sich selbst und natürlich auch sonst entblößt wurde in ihrer Doppelagentinnenrolle. Und andererseits hat das Fandom, und das ist nicht in diesem Artikel drin, spekulieren einige, dass, und ich finde das sehr interessant und würde das sogar auch gerne sehen, ob das nicht eher zur Zeit von Enterprise spielen wird, also die frühe Zeit von Starfleet und Section 31, ob es sogar irgendwie kurz nach dem First Contact oder Dritten Weltkrieg, also nach dem Dritten Weltkrieg stattfindet, ob irgendwie also die Georgiou als Gründermutter, als große Gründerin von Section 31 da gezeigt wird, wie sie den Laden überhaupt aufbaut. Und es gibt ja einige, die auch spekulieren, dass vielleicht war Section 31 überhaupt die treibende Kraft dahinter, Starfleet zu gründen und die Erde zu vereinigen, so aus den Schatten heraus. Und das ist ja eine Geschichte, die ich so gern sehen würde. So gute Wichte im Schatten, die weder jetzt keine Superhelden sind, aber es echt gut meinen und da aus den Schatten heraus Dinge tun, um eine Plattform für die wirklich Guten zu bieten. Boah, ich würde die the hell daraus gucken. Ich würde, das wäre so für mich so wow, 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 wow. Ja.
Damit können sie sich aber nur in die Nesseln setzen. Also wenn sie irgendwas rund um First Contact und Enterprise machen. Das ist halt ein gigantisches Minenfeld. Also ich meine, bei Enterprise hätten sie halt den Vorteil, dass sie, wenn sie irgendwelche Charaktere aus Enterprise brauchen, die leben ja alle noch, die Schauspieler, also da könnte man da könnte man auch wieder ein paar Gastauftritte einbauen, aber ich glaube, am besten reinpassen wird's halt irgendwo von Post-Nemesis bis halt parallel zu Picard. Irgendwo.
Aber.
Ja.
Aber wir wissen ja, dass Michelle Yeoh, beziehungsweise dass sie die tragende Hauptrolle in der Section 31-Serie spielen wird. Und wir haben ja jetzt die Auskunft bekommen, dass sie in eine Zeit zurückgeht, wo die beiden Universen näher beisammen waren. Und
die waren da zu der Zeit noch näher beisammen.
Ja, aber noch näher zusammen. Deswegen glaube ich ja tatsächlich, dass versucht wird, hier weitestgehend genauso Fallstricke zu vermeiden, wie Marcel schon sagte, dass man zu sehr sich an Kennenzeiten hält, die wir zu genau kennen. Also, dass man eher wie so eine Zeit nimmt, wo man eben nicht so wahnsinnig viel weiß.
Das kann ja trotzdem noch Kontakt zum Beispiel. So die ganze Zeit, wie überhaupt Starfleet zustande kam. Also Pre-Enterprise. Näher an unsere Jetztzeit.
Darüber wissen wir aber schon relativ viel, leider Gottes.
Ja.
Enterprise, da ist sehr, sehr viel definiert. Und wenn man es halt, die Zeit nach Nemesis ist halt bis auf Picard komplett ungeschrieben.
Ja gut, und Lower Decks.
Und Lower Decks, ja. Aber
ich hätte jetzt gedacht, dass sie in eine Zeit sogar vor First Contact zurückspringt, aber
nach den Bell Riots quasi so die
das, oh. Naja, vielleicht nicht ganz so früh, aber irgendwie
so unsere Zeit,
wir sehen.
Genau.
Also ich finde ja den Gedanken, sie so ein bisschen, also das wäre ja das absolute Zeitparadoxon, wenn sie quasi zurückspringt, um Gründerin von, also Mitbegründerin von Section 31 zu werden. Das könnte ich mir sogar wirklich gut vorstellen. Was ich jetzt nicht so toll fände, wäre, also tut mir leid, da bin ich nicht so ein Fan von wie du, wenn sich herausstellt, dass das irgendwie massiv zur Gründung von von der Föderation oder Starfleet beigetragen hätte. Aber ich fände die Idee trotzdem schön, dass sie so eine wichtige Position einnimmt, weil ich meine, das ist natürlich die absolute Zeitschleife, ja.
Der Grund, warum ich das so geil finde, ist, weil wir leben ja heute in einer Zeit, in der halt noch dieser ganze Neoliberalismus, dieses ganze Vereinzelungsdenken. Und wenn du jetzt taktisch denkst oder halt strategisch denkst, bräuchtest du irgendeine Gruppe, die aus dem Untergrund heraus mit vielen Verbindungen sozusagen anstatt hinzugehen, weil wir hatten dieselbe Sache, wie ja quasi Trump und Brexit eingefädelt worden sind, quasi auch so mit Stimmungsmacher und so weiter. Dass du sowas Ähnliches hast, nur halt in der produktive Richtung, in Richtung Star Trek. Das fände ich so schön. Das würde ich so gern sehen.
Ja, aber das Problem dabei ist, und ich glaube, das ist auch das, was dich so ein bisschen fasziniert, habe ich das Gefühl. Ja. Und ich kann die Faszination natürlich nachvollziehen, aber ich bin nicht so glücklich damit. Das Problem dabei ist, dass es ja bedeuten würde, dass wir aus einem Negativ heraus ein Positiv bekommen.
Warum negativ?
Weil ich glaube tatsächlich, dass, also Section 31, wir sehen sie ja als grau. Und ich finde, das wird auch oft als, also in Discovery haben wir sie auch als grau, aber im Rest des Star Trek-Universums hatten wir sie bisher eigentlich doch eher als die Antagonisten und die Bösewichter und das Negative. Und ich glaube, wenn man von Section 31 spricht, dann spricht man tendenziell eher von dem dunklen oder dem böseren Starfleet sozusagen. Und dann würde man quasi aus einem Negativ heraus ein Positiv gründen. Und ich glaube, das
aber
geht nicht.
Aber du weißt ja, das, was Sloan damals, also in DS9, das ist ja viel, viel später und in ganz anderen, ganz anderen Kontexten, um halt auch zu zeigen, wie eine Organisation, eine Idee natürlich je nach Personen und Kontexten und so weiter Gutes tun kann oder Schlechtes tun kann.
Ja,
das
ich
ist
weiß.
Das ist so spannend.
Und dann der Unterton in DS9 ist ja eigentlich macht Sinn, dass man solche Leute hat, die nicht immer by the book spielen müssen, aber das Ganze ist halt so ein bisschen außer Kontrolle geraten.
Mhm. Ja, aber ich meine, im Grunde haben wir ja die gleiche Geschichte, also ja, absolut. Und da spielt natürlich auch so dieses ganze Thema von zweite Chancen, Redemption Arc und so weiter, das spielt da ja auch eine Rolle. Und das haben wir jetzt hier ja auch in dieser Episode. Also ich meine, wenn das nicht der große Beginn der Philippa Giorgio, des Philippa Giorgio Redemption Arcs ist, dann weiß ich nicht, was
muss es sein.
Und das war ja auch das, was Will Wheaton gesagt hat in Ready Room, jeder hat eine zweite Chance verdient und auch Giorgio.
Ja, genau. Genau. Also auf jeden Fall da ist natürlich bei mir, mein Herz schlägt sehr hoch und eigentlich könnte ich schon sagen, egal wann es sein wird, ich gehe davon aus, dass es höchstwahrscheinlich ziemlich gut sein wird. Und
also ich befürchte, vor 22 kriegen wir da nichts.
Ja, ist ja egal. Ich warte darauf. Bei Disco habe ich auch gesagt, bei Disco hat damals auch länger gebraucht, bis es endlich kam. Und ich sage, lasst euch Zeit damit, Leute. Macht es bitte. Macht es wirklich und macht es gut. Dann warte ich.
Ja, und mit dem kongenialen Duo klinge ich bei euch auch so komisch?
Ja. Ja, du klingst, als ob du gerade aus dem Borg-Kollektiv
Universe.
Nee, das klingt eher wie, wer bist du denn? One of Four?
Invasion!
Oder?
Moment.
Resistance ist ein Urteil. Nee. Wer bist du? Eigentlich bist du Four of Four, weil du kamst ja als Vierter zu uns. Du bist
ja, ja, genau.
Ja, Four of Four, hallo. Willkommen bei Borggasm. Euren Berichten und Diskussionen zur aktuellen Lage des Kollektivs. Live aus Unimatrix One.
Ja. Sollen wir in der Zwischenzeit trotzdem mal weitergehen? Wir können ja kurz mal bisschen über Discovery News reden.
Den neuen Personal Log auf Instagram ist diesmal von Mira Burnham, die sich
sehr saftig
und schön über Philippa Georgiou aufregt, wie schwach und schlimm die doch sei und dass sie jetzt ihre Pläne viel schneller umsetzen muss. Ganz diabolisch.
Ja. Es war eine schöne, wie gesagt, ich bin immer noch begeistert von den Personal Logs als Ergänzung zur Serie. Das macht einfach Spaß.
Ja, das ist so ein schöne kleine Touches von den verschiedenen Charakteren und wir kriegen da so kleine Schlaglichter und Einblicke, die wir halt sonst nicht kriegen. Und das haben sie, ich denke, da haben sie auch auf uns Fans gehört, dass die Staffeln sind ja schon so kurz, dass wir also nicht wie früher, wo es 26 Folgen pro Staffel gab, natürlich dann Charakterepisoden stärker dabei sein konnten, auch für Charaktere, die jetzt nicht immer vorne dabei sind. Man denke an bei DS9 zum Beispiel an die berühmten O'Brien-Folgen oder so. Ja. Oder manche Folgen sogar über Jake Sisko oder Nock und so
aber
weiter.
Charakterepisoden haben wir jetzt ja auch in den kurzen Staffeln.
Ja, haben wir schon, aber
man braucht sie halt nicht in der Fülle wie früher, weil halt allgemein die Story sehr viel verzweigter ist und sich das, was man halt früher in eine dieser klassischen Charakterepisoden reingeschmissen hat, jetzt halt über zwei, drei Folgen nebenher erzählen kann.
Ja, und man hat halt einfach nur die Hälfte der Folgen oder vielleicht sogar nur ein Drittel. Also ich meine 28 Folgen oder 13, ja.
Ja, aber die ganzen Monster of the Weeks fehlen halt.
Ja, wir haben manchmal so wenigstens Planeten der Woche zwischendurch, aber das ist.
Aber wenn wir weitergehen, das Internet hat wieder seine hässliche Seite gezeigt.
Oh ja, Harry Wiseman wurde gebodyshamed. Also das ist sowas von erzpeinlich.
Sie wurde ja nicht das erste Mal gebodyshamed.
Das ist nicht das ist nicht peinlich, das ist einfach strunzdumm.
Ja,
ist ja nicht das erste Mal, dass sie gebodyshamed wurde. Wir hatten uns ja schon öfter hier auch drüber unterhalten, dass wir es ja ganz großartig finden, dass wir da mal eine Schauspielerin haben, die normal aussieht, ja. Also die nicht irgendwie ganz dürr ist oder das klingt auch blöd, weil jetzt schäme ich in die andere Richtung, aber die halt so diesem typischen Klischee entspricht, das man sonst auf der Leinwand sieht. Und das fanden wir ja alle sehr sympathisch. Jetzt ist es aber nun mal so, das muss man schon sagen, und ich weiß, du kriegst die Krise, wenn ich von vorteilhaft rede, aber diese Mirror-Universe-Uniform, die ist halt nun mal körpernah,
halt
also die
Gottes.
Sitzt halt einfach eng und du hast halt diese Brustplatte, ja, die kannst du ja auch nicht irgendwie, also die ist halt einfach fest und starr, das heißt, du hast halt generell einen großen Busen da drin, auch wenn du vielleicht keinen so großen Busen hast, aber das sieht halt so aus.
Ja gut, aber das gefällt ja den meisten Typen da drauf.
Ja, aber was ich damit meine ist, dass das die Proportion halt des Körpers insgesamt natürlich auch verändert, ja. Und sie ist, also sie hat halt einen völlig normalen Körper, aber eben untypisch für diese Serien und für diese Art von Klamotte.
Genau, und
diese Art von Rolle.
Warum ich diesen Begriff vorteilhaft oder unvorteilhaft so schlimm finde, ist, weil dieses das ist unvorteilhaft so ein Tarnwort ist für jemand sieht nicht so aus, wie es das Schönheitsdiktat verlangt. Es wird aber nicht genannt, was.
Gut, aber ich sehe das noch ein bisschen anders, weil also ich habe das tatsächlich ich verstehe das, dann ich überlege auch, was kann man stattdessen vielleicht sagen.
Also ich würde sagen, sie ist quasi sie zeigt, also es wird also ihr Körper so betont, wie es traditionell nicht üblich ist, aber heutzutage immer öfters gesehen wird. Ich gebe nämlich noch ein anderes Beispiel. Das war ja leider jetzt nicht live auf der Bühne, aber wir haben das ja in den Videos gesehen zum ESC dieses Jahr. Da war der schwedische Beitrag The Mamas. Drei Sängerinnen, die auch ziemlich füllig waren, die aber Klamotten anhatten, die man eher so, sagen wir mal, vor 10, 20 Jahren gesagt hätte, das kann man aber nur anziehen, wenn man sehr schlank ist.
Die eine trägt trotzdem, immer kurz. Ich liebe das. Die schnallt sich immer, so Riesengürtel um und dann vorne immer kurz. Das ist die jüngste von
uns. Ja, und dann mit den Overknees und wunderschön, großartig. Und nein, wenn etwas gut geschnitten ist und etwas auf diesen Körper geschnitten ist und ob es jetzt etwas breiter ist oder schmaler ist, dieser Körper, aber wenn ein Kleidungsstück passt, dann sieht es gut aus und nicht, dass der Körper einem Kleidungsstück passen muss. Und das ist halt genau das, was eben viele Leute noch im Kopf haben, dass bestimmte Dinge nur in bestimmten Größen existieren dürfen und deswegen der Körper dieser Kleidung passen muss.
Also ich nutze vorteilhaft tatsächlich oder unvorteilhaft tatsächlich so, dass ich finde, für diesen Körper vorteilhaft oder für diesen Körper unvorteilhaft. Also deswegen ich
aber da kann man ja sagen, in meinem, steht einem.
Ja, in dem Kontext finde ich es ein bisschen, genau, in dem Kontext sehe ich das halt ein bisschen anders. Nichtsdestotrotz finde ich ja zum Beispiel aber auch, dass die Frisur, und da haben wir uns ja letzte Woche auch drüber unterhalten, die Mary Wiseman als Spiegeluniversums Kili trägt, in dieser Folge ihr nicht steht. Also zumindest nicht so gut wie die etwas voluminöseren Haare. Also ich finde, dass da hast du halt eine andere Proportion auch zum Gesicht.
Ja gut,
aber,
das ist ja noch
aber
was anderes.
Sie kann es ja tragen. Ich finde, es ist schon okay, aber ich fand die andere Frisur besser. Nichtsdestotrotz ist sie halt auf jeden Fall gebodyshamed worden, weil sie hatte halt echt, also in dieser Mirror Universe Uniform mit diesen Haaren, finde ich, also sie kann es tragen und ich finde es auch nicht schlimm, dass es eng ist oder sonst irgendwas, aber es gibt Dinge, die ihr besser stehen, sagen wir so.
Ja gut, aber für mich war das halt, was ging es mir, glaube ich, habe ich ja letztes Mal auch gesagt, also die Frisur, die sie in der ersten Staffel als Kili hatte, sah halt sehr schnittig aus und sehr ungewöhnlich und cool aus. Aber ich denke immer noch, dass die Kili, also wo es jetzt nicht darum geht, was steht mir, sondern wie style ich mich für einen bestimmten Anlass. Und dass sie wahrscheinlich ihre Haare so hat, um sie halt extra sich selbst größer zu machen,
genau,
und etwas sozusagen nur durch Styling prächtiger zu sein, ob es dir steht oder nicht, egal sein, weil die Imperatorin ist an Bord. Natürlich muss sie dann quasi bis zum dort hinaus aufgebrätselt sein und die Brätsel auf dem Kopf bis zum Himmel quasi gehen, während sie gleichzeitig böse Dinge tut. Und das fand ich halt so toll, wie sie die Kili halt auch gespielt hat, die trotzdem so dieses etwas fast mädchenhafte, aber kokettierend mit dem Böse sein gespielt hat. So, ja, ich soll sie foltern, aber dann darf ich auch keine Grenzen haben. So, dann musst du mich aber auch machen lassen, liebe Kaiserin. Nicht so, dann will ich aber richtig, sondern so dieses total Anti-Stereotype von jemand, der etwas so Böses, die etwas so Böses tut, halt eben eher etwas grolliger oder wie auch immer Stereotyp, irgendwie den anderen Stereotypen entspricht und sie halt eher fast so ein bisschen von der Art mich erinnert hat wie eine coolere, spacige Version von, wie heißt sie wieder, die Umbridge. Die ist ja auch so eine, die, wenn sie besonders böse wird, besonders einen auf
nett
niedlich
wird, ja, ja.
Ja, aber wir haben glücklicherweise keine pinken Klamotten und nicht 20.000 Katzen an den Wänden.
Ja, aber
ich habe über diese Frisur, ich habe das noch
nachgedacht. Oh, das hat dich nicht losgelassen.
Das hat dich nicht losgelassen, ihre Haare.
Das ist noch mal so in der letzten Woche noch mal so in mir gereift quasi. Ich war ja letzte Woche kein Freund und habe gesagt, so, hey, aus den Episoden der ersten Staffel, dass die Frisur besser aussah. Im Sinne von, es sieht ein bisschen sexier aus. Die Frisur, die sie jetzt hat, finde ich unterstreicht dieses Badassige noch halt so ein bisschen, weil es halt, es wird halt so ein bisschen grummeliger und auch dieses so, was du, El, gerade gesagt hast, so, ja, aber ich darf dann auch keine Grenzen haben, wo ich mir denke so, ja, vorne rum nett und hinten dann.
Ja, vor allem, weil du siehst, ich habe die Frisur gerade wieder vor mir, weil trotzdem dieses Asymmetrische, das bleibt bestehen. Also genauso wie, ja, wo sie die Haare lang hatte, wo also eine Strähne so wie so ein Zacken war, dann wieder hochgeschnitten, dann wieder runter. Die Silhouette bleibt bestehen. Sie hat halt nur quasi so fast wie so dieser 60er-Jahre Beehive-Pferdeschwanz auf dem Kopf halt.
Was sehr schön war, um hier mal ganz kurz eine harte rechte gerade quasi eine harte rechte Abbiegung zu machen. Was sehr schön war, es kamen sehr viele Fans diesen Trolls entgegen, überall in den Social Media Kanälen. Ich habe es jetzt vor allen Dingen auf Twitter eben verfolgt, die dann echt gesagt haben, also haltet die Klappe, das ist total bescheuert. Und es hat mich sehr stark übrigens auch an die ganze Geschichte, also das hatten wir ja öfter schon in vielen Fans mit vielen Schauspielern, aber das hat mich extrem an die ganze Geschichte aus dem Star Wars Fandom mit, oh Gott, hilf mir, El, der Name, die asiatische Schauspielerin
mit Kelly Marie Tran
erinnert, denn die ist ja im Grunde aus der Social, genau, die ist ja von den Social Media runtergeekelt worden. Die hat ja gesagt, sie schließt alle ihre Accounts und geht, weil die so krass angegangen wurde und da war Bodyshaming auch ein ganz großer Teil mit den Dingen, die sie angegangen wurde.
Die ist ja auch eine, die jetzt nicht sozusagen
dem klassischen traditionellen Star Wars,
Bildern richtig, entspricht, genau. Sondern sie ist halt, ich fand, das war ein super Casting und die sah großartig aus und ich fand ihre Figur gerade im zweiten Teil, wo sie ihr mehr Raum gegeben haben, ich fand sie großartig und brillant. Und was da passiert ist, es war wirklich unterste Kajüte und
deswegen fand ich es so schön, dass die Star Trek-Fans jetzt gesagt haben, nee, Moment, mach mal halblang. Und nicht nur die Star Trek-Fans, sondern auch eine Kate Mulgrew, aka Captain Janeway, die sich zumindest auf Twitter auch geäußert hat und gesagt hat, erstens, ich habe den Forbes-Artikel gesehen, denn es gab es gab einen Artikel, einen Zeitungsartikel oder einen Magazinartikel.
Verlinken wir euch auch in den Shownotes.
Genau, in dem Mary Wiseman interviewt wurde, beziehungsweise auch über sie erzählt wurde. Und man hatte schon so das Gefühl, dass die Autorin auch Mary Wiseman sehr gerne mag. Und da wurden verschiedene Dinge angesprochen, wie auch jetzt das, was wir eben besprochen haben, nämlich Bodyshaming und Repräsentation von bestimmten Frauenfiguren, auch in solchen Fandoms wie Star Trek. Und dann wurde aber auch noch ein bisschen was zu ihrem Mann erzählt und so, sehr süß. Und überhaupt auch über ihre Erfahrung an Set, auch zum Beispiel mit Michelle Yeoh und Yeoh, so. Also, ja, es war also ein sehr guter Artikel, also der lohnt sich. Und Kate Mulgrew hat dann eben geschrieben, ja, sie hat den Forbes-Artikel gelesen und sie findet also Mary Weiss großartig. Sie würde es auf on-screen, she's clearly killing it on-screen, ja, also so auch noch ein bisschen, genau. Richtig. Und dass sie sie ganz toll findet und dass sie die Haters einfach ignorieren soll. Sie ist perfekt, wie sie ist. Und ich so, oh mein Gott.
Ja, eben, vor allem Janeway.
Kate Mulgrew dafür.
Und die hat ja selber genug Hass bekommen, weißt du, damals.
Genau,
und
daher, genau. Richtig. Und
auch wegen ihrer Frisur.
Genau,
auch wegen ihrer Frisur.
Ja, ja.
Weil es gibt so viele Leute, die heute immer sagen, die hatte diesen doofen Tod und er später hatte...
Der stand ja auch nicht, aber das ich weiß auch. Aber
den wollte sie ja auch nie haben.
Genau, genau.
Der war unerwünscht.
Ja,
aber
es war halt der berühmt-berüchtigte Burmendot.
Ja.
Und Mary Wisemans Reaktion auf diesen Tweet von Kate Mulgrew ist aber auch so süß, dass ich, oh, I'm losing my mind, Kate Mulgrew, weißt du, ich liebe dich. Und also es war sehr, sehr, diese ganze Diskussion, Reaktion gegenseitig war sehr goldig. Und ich find's auch so schön, weil ja Kate Mulgrew ja in dieser Serie für Kids mitspielen wird, die ja im Fandom dann kommt, in Prodigy. Und da hatte sie ja auch schon mal sich geäußert und gesagt, dass sie das so toll findet, dass sie quasi für die jungen Fans ein Vorbild sein kann und dass es ihr auch wichtig, richtig, und dass es ihr aber auch wichtig ist, eben gerade für junge Mädchen auch ein Vorbild zu sein, und deswegen finde ich es so schön, dass sie sich hier nochmal so klar positioniert hat, weil ich glaube, dass das so im Geiste dieser Äußerung oder ist, die sie auch gesagt hat, dass sie eben sagt, sie möchte ein weibliches Vorbild sein und der erste Captain für die Jugendlichen oder für die Kinder, die reinkommen ins Fandom, ja. Also das fand ich alles super.
Und halt auch ja, ein Stück weit ein Gegengewicht, weil wenn man halt sieht, was halt auf Social Media halt abgeht, diese ganzen Influencerinnen, wo man sich halt nur denkt so, so sieht kein echtes Leben aus, aber es glauben halt viele, dass es ein echtes Leben ist, dass man halt von, ich halt irgendwelche komplett überteuerten Beauty-Produkte in die Kamera und jette um die Welt dabei.
Ja, das ist ein Problem für sich, Marcel. Da könnte ich einen dreistündigen Vortrag zu halten, warum das ein Problem ist und nicht die Schuld der Influencerinnen. Aber das ist wirklich
ja, das ist natürlich eine Kultur, die sich gegenseitig befruchtet, sagen wir so.
Ja, das ist
halt. Wollte gerade sagen, in dem Spiel ist
das ist eine Lose-Lose-Situation für diese Frauen.
Aber es wird niemand gezwungen, da mitzuspielen. Das
ja, eben. Es wird niemand gezwungen. Und wenn die Leute sich aber entscheiden, das zu tun, ja, sollen sie. Ja.
Gut, aber genug.
Übernimmst du jetzt die Moderation, lieber Marcel.
Und genau. DJ ist auch zurück, gell? 404?
Ja. Ich wollte gerade sagen. Nein, ich hatte tatsächlich einen Effekt auf meinem Mischpult aktiviert, ohne es zu merken.
Ach, der Borg.
Okay, das heißt, wenn wir mal die nächste Borg-Episode läuft über TJs Mischpult.
Ja, gut dann zu wissen. Werden wir nur wie Borg sprechen.
Also, kommen wir zur dieswöchigen Folge. Und zwar erstmal zu den Nicht-Story-Teilen, die daran besonders waren. Das Intro, also diejenigen von euch, Grüße nach Frankfurt, die immer Skip-Intro machen, haben es dann diese Woche nicht mitbekommen.
Ich habe dann nachgeguckt, extra.
Das Intro diese Woche war halt ein negativ und horizontal gespiegelt. Um halt zu zeigen, hey, wir sind im Mirror Universe, also das, was wir quasi aus In a Mirror Darkly, aus Enterprise im Wesentlichen schon kennen, dass man sich halt ein extra Intro gebastelt hat.
Genau.
Und wir sind ja alle so ein bisschen davon überrascht worden, aber man hätte erahnen können, denn schon letzte Woche die Closing Credits, die sich auch niemand anguckt, weil Netflix sie einem ausblendet, sind ja immer Teile bei, wo dann halt steht, okay, hier, was ich, Key Grip und Leiter und was.
Ja, aber wer liest das schon? Offensichtlich nicht ich.
Genau. Und mir ist es diese Woche zufällig aufgefallen, weil ich halt wissen wollte, hey, haben sie die Soundeffekte aus der Originalserie genommen und haben sie das in die Credits geschrieben? Und da ist mir halt aufgefallen, warte mal, die sind falsch rum. Dann habe ich letzte Woche.
Falsch rum?
Normalerweise steht links die Position bei diesen zweispaltigen Sachen und rechts der Name.
Und da hast du den Namen.
Dieses Mal war links der Name und rechts die Position. Und das war beim letzten Mal auch schon so. Da hätte man das ahnen können.
Aber sowas liebe ich. So Kleinigkeiten, die halt so echt, so für die Fans. Ich finde das so großartig.
Für die Hardcore.
Und
kriegst
so ein bisschen. Was ich so ein bisschen schade fand, dass manche gesagt haben, das war aber nicht so toll und ziseliert und gut gemacht wie bei Enterprise. Und diese Leute vergessen halt, die Credits sind zwar natürlich auch wichtig, aber diese gesamte Arbeit, diese gesamten Animationen, die gesamten Special Effekte, alles wurde während der Pandemie
Corona
im Homeoffice gemacht. Da werden die wahrscheinlich, wenn es im Normalbetrieb gewesen wäre, hätten sie es wahrscheinlich ziselierter gemacht mit eigenen Animationen und Bildern aus dem Mirror Universe und das nicht einfach nur so spiegeln. Aber das ist Arbeit. Es ist Arbeit, diese Grafiken zu erstellen. Es ist Arbeit,
dass sie es überhaupt gemacht haben, weißt du?
Ja, eben.
Bei Enterprise wollten sie damals also als In a Mirror Darkly gemacht wurde, ist man noch davon ausgegangen, dass man eine fünfte Staffel bekommt. Ja. Und man wollte 2 bis 3 Episoden pro Staffel im Mirror Universe machen. Auch deswegen hat man den eigenen Vorspann gemacht damals.
Ah, das wusste ich nicht, siehst du. Und das war ja quasi dann mit so einer Planung, die ja doch nicht die doch nicht passiert ist, aber ja, und diese Geschichte ist halt ja völlig klar gewesen. Diese Animationen sind während des Lockdowns gemacht worden und ja.
Man hätte genauso gut auch sagen können, es ist zu aufwendig für die Homeoffice-Arbeit, wir lassen das ganz weg. Also ich finde schön, dass sie dann an so Dingen aber auch festhalten, aber wahrscheinlich auch, weil die selber kleine Star Trek-Nerds sind. Also deswegen
Spaß daran, ein bisschen damit zu spielen.
Das wird nicht von oben gekommen sein, so hey, hier, macht mal was, wir haben eine Mirror-Episode. Sondern da wird sich irgendwer im Team gedacht haben, hey geil, wir haben eine Mirror-Episode, lass uns was Geiles machen.
Und dann halt erst für die zweite Folge, weil es ja sonst ein Spoiler gewesen wäre.
Genau. Ja, wobei, ich will nicht wissen, wie viele Leute das wie ich, weil sie halt normalerweise auf Skip-Intro gehen oder eben auch die Credits sich nicht angucken, das irgendwie verpasst haben. Also ich meine, ich beschäftige mich ja jetzt auch hinterher mit diesen Folgen, deswegen habe ich das dann auch nochmal mitbekommen, auch eben auch durch euch und so, aber das haben bestimmt viele auch einfach deswegen verpasst, ja.
Also ich muss sagen, wenn ich jetzt tatsächlich nur eine Folge am Stück angucke, dann gucke ich eigentlich immer das Intro mit. Insbesondere auch, weil ich ja irgendwie sehen will, ob noch irgendwelche Guest-Stars angekündigt werden.
Ja, deswegen mache ich das weg, weil ich überrascht werden will. Weil ich will die Guest-Stars nicht sehen, weil dann weiß ich, dass irgendwie Charakter ABC jetzt dabei sein wird oder nicht. Und das ist ja dann so, nein. Also ja, manche sagen auch ähnlich. Bei Picard wurde dann auch gespoilert,
ja, wie das Riker dabei ist. Ja, bei Picard war es auch ein bisschen fies, ja. Besonders eben. Auch mit
und deswegen habe ich
der einen so. Ja, wo dann halt irgendwie auch Jerry Ryan im Vorspann schon drin war und dann im Prinzip nur in der letzten Sekunde auftauchte.
Genau mit Jerry Ryan, genau. Und das war halt so, da möchte ich halt jetzt nicht gespoilert werden, deswegen überspringe ich dort also bei Star Trek beim ersten Gucken immer das Intro, wo ich das Intro nicht überspringe, einfach nur weil es so schön ist, ist bei The Expanse. Das ist toll.
Naja, also ich überspringe es inzwischen auch nicht mehr, aber meistens, weil dann halt irgendwo die Fernbedienung sonst wo liegt, nicht so, nee, ich stehe jetzt nicht auf und hole mir die Fernbedienung. Aber dieses Spoilern von Gästen ist was, wo man sagen muss, da sollte CBS echt ein bisschen aufpassen, denn also wenn es keine vertraglichen Gründe gibt, dass die im Vorspann genannt werden müssen, dann sollte man sie doch wirklich bitteschön erst ganz am Schluss. Und sie haben es in der ersten Staffel teilweise mit Michelle Yeoh ja so gemacht, dass als sie halt als Emperor ist sie halt erst
ach, als Emperor, stimmt, genau.
Am Ende genannt worden und in der darauffolgenden Episode dann wieder im Vorspann. Und wo sie das halt auch immer sehr, sehr exzessiv eingesetzt haben, ist bei 24. Wenn da halt, wenn sie mal wieder irgendeinen Bösewicht aus vor 4 Staffeln ausgegraben haben, der halt doch nicht tot war, dann haben sie
das nicht gespoilert.
Haben sie das immer erst am Ende gezeigt. Ja. Dass er dabei ja,
das
ist,
war,
nicht am Anfang.
Allerdings schon. Hattest du das schon bei DS9, dass wenn du wusstest, da stand dein Marco Lamo oder wer auch immer, Jeffrey Combs, da wusste auch so, okay, jetzt wird eine Ducat-Folge oder es wird Weyoun dabei sein.
Ja, vor allem,
war ja bei Jeffrey Combs ja nicht fix.
Ja, stimmt, Jeffrey Combs hätte
ja, jetzt, der hat ja auch.
Aber es stand ja immer dabei, wie der Rollenname war in der
Regel. Ja, eben. Ah, da stand ja auch noch der Rollenname noch damals dabei. War, glaube ich, auch bei TNG. G war das, glaube ich, auch, aber vor allem bei DS9, ich glaube Voyager auch, hatten
ja,
die
Voyager
halt immer
hatte
die,
das auch.
Die Gäste.
Besonders, weil sie da ja auch noch, besonders, weil sie bei Voyager ja auch in den ersten Staffeln noch die Ränge mit dran geschrieben haben.
Ja, ja.
Das ist komplett absurd gewesen, Voyager an manchen Stellen. Aber bei Jeffrey Combs war ja auch lustig, die eine DS9-Episode also starring Jeffrey Combs as Weyoun and Brunt.
Genau, vor beides steht. Das war da auch sehr schön, genau. Welche Folge war das nochmal, wo er beides gemacht hat?
Das war irgendwo. In der 7. Staffel. Das war die Folge, glaube ich, wo Rome großer Nagus geworden ist.
Ah, ja, klar, da hat er beide gehabt, stimmt, da hat er auch beide gespielt.
Aber gut, genug über die Vergangenheit und andere Seriengeräte. Wir waren bei Terra Firma Part 2. Die Story ist zweigeteilt. Wir fangen halt im Mirror Universe an, da wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, und dann gehen dann später ins Prime Universe. Und ich würde mal sagen, wir fangen mal an mit dem Mirror Universe und sehen halt, wie zu Beginn erstmal, wie Michael dann in Brick geworfen wird, und anschließend ist Killy dann halt bei Jojo im Quartier, Stateroom, whatever das ist.
Das Imperatorinnenzimmer.
Und wird halt da beauftragt, so, ja, hol doch mal aus ihr raus, was rauszuholen ist, aber sie muss dabei am Leben bleiben. Mhm. Wo wir dann halt dieses war von Killy, so, ja, aber dann brauche ich freie Hand.
Genau.
Wo man schon gemerkt hat, so,
mich aber machen lassen.
Okay, jetzt wird's dreckig.
Dieses biese Grinsen, vor allem wird halt da auch eingeblendet, wie jetzt die Controls von dieser, also die Kontrollen von diesen Agonizer-Booths, nice, also diese die funktionieren, wie einfach so, ach, aufs Knöpfchen drücken und der Mensch da drin wird dann.
Also du kannst entweder leise, entweder langsam hochsliden, oder du kannst halt auf Maximum.
Ja, drücken. Genau. Und so mein inneres Star Wars, Star Trek Fan Herz dachte so, ah, was Emperor Palpatine einfach mit seinen Händen und beim Blitzen tut, macht Emperor Jojo mit einer Maschine.
Genau.
Und dann lässt sie es halt auch tun. Sie muss es nicht selber machen.
Genau, sie lässt es halt tun, und von den Sachen, die man davon halt mitkriegt, denn man kriegt sehr wenig davon mit. Das ist was, wo man sagen muss, wir haben ja oft über, muss man das jetzt unbedingt onscreen zeigen, hier schon debattiert. Die Agonizer-Runden hat man in der Regel nicht gezeigt, was ich persönlich gut finde. Man hat halt die Auswirkungen davon, ja, gezeigt, und sieht halt, wie halt unterm Strich, wir erfahren später, 3 Monate Folter, was das halt mit halt Michael macht. Und in einer Szene, wo sie ganz besonders zugerichtet aussieht, hat er so, das Make-up ist aber gut. Und er so, ah nee, das ist ihr Stunt-Double. Weil für eine Szene, wo das Gesicht wirklich so komplett zerstört, in Anführungsstrichen, aussah, relativ schluss, also glaube ich, dass es ihr Stunt-Double war, weil das sah ihr relativ ähnlich.
Ja, das sah auf jeden Fall mit diesen Lippen, sehr bleichen Lippen, ja, und sehr, also sah ja einfach ziemlich, sehr, sehr zerstört aus.
Ja, und das ich hatte da sehr, sehr starke Chain of Command-Vibes.
Mm, ja, there are 4 lights, ja.
Naja, und das Ganze ist natürlich klar. Also es soll darum gehen.
Aber wie geil wäre es gewesen, wenn sie da irgendwo 4 Lichter gehabt hätten.
Michael, wie viele Lichter siehst du?
Nee, gar nicht einmal. Einfach nur im Hintergrund irgendwo 4 Spots.
Genau. So 4 Spots, die auf den Agonizer zeigen. So, genau. Ja.
Also Sinn des Ganzen ist ja natürlich, um das mal kurz zusammenzufassen, hast du ja auch schon gesagt, dass Michael eben gebrochen werden soll, um wieder loyal zu Philippa, zu Giorgio zu werden, also sie zurückzuholen, wie gesagt, in the fold, also in den Schoß des Kaiserreiches, und dass sie eben wieder sich loyal verhalten soll. Und das ist natürlich, wir haben ja schon darüber geredet, auch in der letzten Episode, der Versuch Georgios, die Geschichte anders zu beeinflussen. Also beim ersten Mal hat sie umgebracht, beim zweiten Mal jetzt lässt sie sie am Leben und versucht sie quasi durch Brechen zurückzuholen. Und das Ding ist, dass wir eigentlich mitkriegen, dass sie nicht so hundertprozentig glücklich ist mit der Art und Weise, wie sie da vorgeht, dass sie aber selber sagt, dass sie hier in einer Welt ist, wo es nicht anders geht. Also es gibt keine Alternative, und man hat auch dann zuerst das Gefühl, dass sie erfolgreich ist, denn Michael scheint ja offensichtlich zu brechen und verrät dann ihre Mittäter auch, die sie dann auch übrigens schnell mal umgebracht hat. Und dem ganzen Paten trauen wir aber irgendwie alle nicht, oder? Also wir haben den, glaube ich, alle nicht richtig getraut und es stellt sich ja am Ende dann auch heraus, dass sie eben nur so getan hat, als wäre sie wieder loyal zu ihrer Mutter und in Wirklichkeit die ganze Zeit darüber lamentiert hat, wie schwach doch Giorgio sei und dass eben das Zeigen von Schwäche in dieser Welt nicht, also bedeutet, dass sie eben ja abgesägt und getötet wird. Und ja, darauf läuft das Ganze halt hinaus.
Genau, also als Michael dann halt so zu Philippa ins Quartier kam und so halt so ich bin die maximal Untergebene, dachte mir so, ist klar. Also der Verrat war ein Stück weit absehbar, was jetzt aber der Folge an sich keinen Abbruch getan hat, denn Es war unterm Strich für das Feeling der Folge komplett egal. Denn
also,
es stand überhaupt nicht im Mittelpunkt. Was jetzt Michael macht oder nicht macht, war für die Story letztendlich komplett wurscht. Denn es ging ja um die Entwicklung von Giorgio.
Richtig. Und da möchte ich bitte einmal kurz, ich weiß, TJ, du willst was sagen, aber ich möchte hier mal ganz kurz sagen, in meiner Timeline, obwohl ich meine Timeline, ich filter ja wirklich aus, ich blocke und ich habe eigentlich meistens eine sehr gute Timeline. Aber diesmal ist mir wieder so viel Hass in die Timeline gespült worden und zwar durch Unterkommentaren von Unterkommentaren. Also da kannst du noch nicht mal irgendwie was dafür, ja. Und Leute, die dann eben gesagt haben, schon wieder eine Spiegeluniversumsfolge, ich könnte kotzen, so. Und ich denke mir nur so, ja Leute, hier geht es, also unabhängig davon, ob man das Spiegeluniversum mag oder nicht mag, ich mag das persönlich sehr gerne, aber das steht gar nicht zur Debatte, sondern wir brauchen das Spiegeluniversum hier, um die Entwicklung von Giorgio zu zeigen. Das haben wir letztes Mal auch schon gesagt. Der Kontrast, wie Giorgio sich verändert hat, wird dadurch, dass sie zurück in ihre alte Welt gestellt wird, einfach umso deutlicher. Und deswegen brauchen wir das Spiegeluniversum. Und also das hat hier schon seinen Sinn, weil ganz viele dann geschrien haben, wieso, weshalb, das ergibt doch keinen Sinn, müssen wir da schon wieder zurück, so eine Scheiße. Naja, aber für die Entwicklung und für die Figur ergibt es halt hier total Sinn.
Ja, die ganzen Leute, die da halt immer am Meckern sind, die sind am Meckern des Meckerns willen. Also da gibt's ja auch Leute, die große Star Trek-Webseiten betreiben, die bei jeder Gelegenheit alles, was neue Star Trek ist, also sei es Picard, sei es Discovery, grundsätzlich schlecht bewerten, das jetzt halt auch noch auf YouTube machen, um damit halt noch ein bisschen Kohle über Werbung zu verdienen. Und das ist halt wir finden es schlecht, weil es da draußen halt Leute gibt, die es halt schlecht finden. Weil die Leute, die es halt schlecht finden, habe ich zumindest das Gefühl, ja, die sind halt irgendwie mit TNG und Voyager groß geworden.
Aber das war
und
ja
haben halt eine besser. Komplette Verklärung dessen,
richtig.
Was
Verklärung
damals halt
ist das
war.
Wort. Ja.
Vor allem, wenn die hingehen und sagen, der Writer's Room ist so schlecht. Oh, da sind so viele Logiklücken drin.
Da soll man sich den alten
TNG,
ja,
sag ich nur, TNG.
Weißt du, so dieses wirklich so, dieses rosa Brille, damals war alles 100% perfekt und jeder Writer's Room war die gloriose Logik und Perfektion von allen Kohärenzen in einer Geschichte. Und alles war damals, weil ich krieg mittlerweile...
Aber solche Leute hören uns doch eh nicht zu. Warum
ja, weil ich sag jetzt
dann
mal,
auch noch unnötig über diese Aufregung.
Ich sag jetzt mal, gestern hatte ich halt so eine Begegnung der dritten Art auf Twitter. Ich hatte mein Essen getwittert, wo Pilze dabei waren. Und ich habe das dann halt den Black Alert Steak Sandwich genannt. und einfach um Spaß zu haben. Da kamen also Leute von einem Podcast, einem relativ großen Podcast, ich werde den Namen nicht nennen, aber deren Account kommt mir in meine Mentions und sagt, du solltest doch für den Weiterschwurm arbeiten, das ist viel schlauer als der ganze Scheiß in dieser doofen Staffel, das ist alles so scheiße. Und ey, das hat mich so wieder die Krawatte, so dieser dumm, dreiste, nicht reflektierte Hass drauf. Ich muss ehrlich sagen, die machen sich irgendwann ihre eigene Plattform kaputt, weil ich kenne einige Leute, die das sehen, die sonst diesen Podcast, und die machen auch so Live-Shows, die sind wirklich jetzt eine größere Nummer. unter Fandom-Podcasts. Und ja, es sind zwei Männer, die das machen. Ja, macht's auch nicht besser, aber ja. Allerdings
Hashtag Non-Menschen.
Ja, gut, warum? Aber ich wollte halt eher strukturell halt anmerken, was da halt wahrnehmen.
Aber jetzt kannst du nicht mal mehr Essensbilder posten, ohne dass du dumm angemacht hast. Na, super.
Weißt du, genau. Und vor allem halt von Leuten, wo ich echt denke, wollt ihr nicht eure Plattform und eure Beliebtheit und damit wahrscheinlich, wo ihr auch vielleicht ein bisschen Monetarisierung habt und wo ihr ein Image für euch habt und so weiter, wollt ihr das nicht irgendwie pflegen und vielleicht einfach anderen Leuten was gönnen, was vielleicht euch nicht gefällt, weil ich sag zum Beispiel auch, ich habe Enterprise nicht gemocht. Gut, ich gebe zu, ich habe damals auf Twitter rumgerantet, aber ich habe nie, wenn jemand geschrieben hat, ich mag Enterprise, in deren Mentions gesagt, deine Lieblingsshow ist voll scheiße. Und so, das ist kein echtes Star Trek mehr. Weißt du, die schrieben dann sowas wie in einem ehemals guten Franchise. So,
ja, ja.
Boah, Kinners, ey, kommt mal klar. Weißt du, genauso bei Expanse gehen die teilweise auch ab. Da habe ich eine New York Times Kritik über die neue Staffel gelesen, wo der Autor sich die ganze Zeit darüber, quasi darüber beschwert hat, dass Expanse nicht Battlestar Galactica ist. Das ist warum wurde da auf Veröffentlichen geklickt? Warum?
Ja, wenn Hass zur Religion wird.
Ja, genau, wenn Hass zur Religion wird. Und ich muss ehrlich sagen, es macht mich immer trauriger und das Genießen der vielen schönen Dinge, die wir bekommen, wird dadurch kleiner gemacht. Es schmälert den Genuss von Kultur, wenn dieser Hass kommt. Natürlich, es gibt manche Sachen, die mag ich auch nicht. Ich sag zum Beispiel ganz, ich sage es mal ehrlich, das ist Marker persönlicher Einschätzung, nicht allgemeine Aussage. Für mich ist The Orville ein Vanity-Projekt, ein Eitelkeitsprojekt von McFarlane, der halt die Möglichkeiten hatte, das zu tun, mit seinem Self-Insert Mary Sue selber das zu tun, das nicht meinem Stil entspricht, aber Klammer wieder zu, Selbsteinschätzung, wie ich es empfinde, Klammer zu, wenn es Leuten gefällt und die das gut finden und diesen Humor teilen und damit auch ein bisschen TNG-Feeling zurückbekommen, super, dann hat die Serie ihr Ziel erreicht. Wunderbar. Mhm. Und ich brauche keine Vergleicheritis, ich brauche kein das ist aber besser als das andere. Nein, genieße, was du magst, freue dich und freue dich, dass andere auch genießen, was sie mögen. Es nimmt dir nichts weg.
Mhm. Absolut. Ja. Ab und zu mal, manchmal fällt man dann doch, also mir geht's auch so, ich fall dann auch manchmal in die Vergleicherei rein.
Manchmal, aber grundsätzlich, wir sind Menschen.
Aber grundsätzlich sehe ich das nämlich genauso, ja. Und um hier nochmal kurz den Bogen zu spannen, weil wir haben uns ja schon mehrfach drüber aufgeregt, und du hast absolut recht und ich finde, wir können diesen Rant eigentlich jede Folge wiederholen, weil irgendwie ärgern wir uns dauernd.
Bis es endlich mal ankommt, weißt du so.
Ja. Es gab ein paar Sachen hier im Mirror Universe, die mir grundsätzlich sehr gut gefallen haben, die man vielleicht kurz herausheben kann. Also und die ihr auch wahrscheinlich hoffentlich nett fandet. Also ich meine, die Kampfszenen waren grundsätzlich alle großartig, oder?
Ja,
die waren episch. Das ist, ich habe es ja auch dazu geschrieben, die Kampfszene, die wir am Schluss kriegen im Brick, die ist halt einfach nur genial. Also was da Stuntteam, Schauspieler abgeliefert haben, ist einfach Wahnsinn. Wahrscheinlich eine der besten Kampfszenen, die wir jemals in Star Trek gesehen haben.
Ja, das war also vor allem auf Close Quarter. Es war halt nicht so Kampf auf einer großen Weite, so wie zum Beispiel wie hieß der Planet vom Book wieder? Jetzt fällt mir der Name nicht ein, dieser wunderschöne Planet. Genau, dort hatte ich
Quajan,
genau. Ja. Quajan, genau. Und auf Quajan war das ja in einem Wald, aber das war ja im Brick, in Close Quarters, wo du jetzt wirklich nicht weißt, wer steht auf welcher Seite. Du musstest auf die Mimik achten, du musstest auf so viele Dinge achten. Es war so großartig gemacht und dann kommen die Kelpians rein. Heidewitzka. Wow.
Ja, und dann ist es ja noch kleiner geworden, denn am Ende hatten wir dann nur noch Giorgio und Burnham in diesem wirklichen ganz kleinen Feld, also in dieser kleinen Gefängniszelle im Grunde.
Ja.
Und es war so toll. Und da möchte ich auch ganz kurz nochmal verweisen auf den Ready Room, denn da hatten wir ein Interview mit Michelle Yeoh und da hat sie erzählt gehabt, dass Also, weil Will Wheaton hatte sie auf diese Kampfszenen und so angesprochen und ich meine, sie hat ja auch andere Filme gemacht, wo sie wirklich epische Kampfszenen auch drin hatte.
Ja auch,
so
ja.
mit diesem, ach, wie heißt es denn nochmal, diesem Dingswork. Wie heißt es, dieses, wenn du an diesen Seilen hängst und dann so, weißt du, diese Flips
auch nicht,
und so.
Aber weißt du,
Steelwork, genau. Irgendwie sowas. Und also die kann das, ja. Also die hatte auch Erfahrung drin und sie meinte aber, als sie darauf angesprochen wurde, von Will Wheaton, er nur so, es war großartig. Und sie dann, statt zu sagen, ja, danke oder so, sie so, safety first. Safety first. Also,
genau.
Das heißt, das fand ich schon mal sehr, sehr witzig. Also, oder was witzig, aber das fand ich nett, dass sie so irgendwie so, ja, nee, ich habe mich bemüht oder so. Nee, safety first. Und was ich auch da noch kurz anbringen möchte, ist, in dem Artikel von Mary Wiseman hat Mary Wiseman nämlich zu dieser ganzen, also sie hat relativ lange darüber gesprochen, dass sie Michelle Yeoh halt so toll findet und dass sie viel von ihr auch mitgenommen hat und versucht hat, von ihr sich abzuschauen und so weiter. Und dass sie das so toll findet, wenn es an die Action-Szenen geht, weil sie sagt, das ist wie ein Tanz.
Ja.
Und ich finde, das ist ein sehr schöner Vergleich, den man hier auch in diesen Action-Szenen sehr gut sehen kann. Natürlich sind die choreografiert, aber grundsätzlich funktioniert das richtig super in dieser
Kämpfen Phase. Ist Tanzen, nur mit
ja,
anderen
das
Mitteln
ist ja auch,
und anderen Zielen.
Das haben sie ja in der Folge vom Ready Room auch nochmal sehr ausführlich gezeigt, in dem Abschnitt mit dem mit dem Stunt-Koordinator, wo sie halt dann eben auch nochmal über das ganze System darüber gegangen sind. Und das ist schon krass, was sie da abgeliefert haben und wie das Ganze läuft. Und
genau, und es ist ja nicht nur ein Tanz der beiden, die da halt kämpfen, sondern halt genauso auch ein Tanz mit der dritten Person, nämlich dem Kameramann. Weil du kannst einen Kampf noch so geil choreografieren, wenn der Kameramann den falschen Winkel hat, sieht da halt immer noch Mist aus.
Eben, muss halt, genau, der muss halt natürlich mit dem richtigen Winkel rein und das entsprechend aufnehmen, genau.
Ja, und in dem Fall hatten wir also auch die Kelpiens, die dazu kamen dann und auch das auch sehr schön zum Beispiel, dass dann natürlich Philippa so ein bisschen in Anführungszeichen Schwäche gezeigt hat, indem sie ja den Spiegel Saru zu ihrem Spion gemacht hat und ihm dann aber auch eben gesagt hat, er soll durch das Wahrei gehen, also
Wahrei,
genau. Wahrei, dankeschön, gehen und sich, also, weil die Praxis wohl im Spiegeluniversum ist, dass wenn die feststellen, dass die ins Wahrei gehen, dann bringen die sich um oder lassen sich umbringen. Und da hat sie gesagt, nee, also ich gebe dir den Tipp, halte durch. Und dann geht er ja auch durch das Wahrei und dann ist er auch extrem loyal zu ihr. Und ich habe mich ein bisschen gewundert, dass der so loyal ist. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen, hat so auch so eine Brainwash-Mentalität natürlich, weil er war ja die ganze Zeit auch Sklave in dieser Welt. Also,
und die Person, die ihm quasi Howard natürlich dieser Person vertraut, weil er weiß, oh, erst konnte er natürlich keinen Menschen vertrauen, weil die Menschen hatten ja quasi die Rolle der Ba'ul aus dem Prime-Universum und ist halt quasi ein Mensch, die normalerweise quasi the call them, also die quasi pflücken kurz vor dem Wahrei, abpflücken und töten quasi, dass die der erste Mensch ist, dem er begegnet, der quasi auf Augenhöhe und sagt so, hier, das ist jetzt nicht so, ich empower dich, ich gebe dir die echte Info, und er dann auch merkt und dadurch durchgeht und das sich dann bewahrheitet und er entsprechend sehr stark wird und sich verändert. Übrigens, Wahrei wäre so ein geiler Name für ein Restaurant oder ein Bar. Ich gehe ins Wahrei.
Ich finde ehrlich gesagt, es wäre auch ein geiler Name für eine Band.
Ja, stimmt. Aber ins Wahrei gehen oder so sagen, das wäre so eine Cocktailbar.
Ich finde es halt erstaunlich, dass sein Hass auf Menschen im Allgemeinen nicht größer ist. Also ich hätte gedacht, der Hass auch gegenüber Philippa, die ihn ja als erstes als Sklave hatte, ist größer als die Loyalität. Also das fand ich ganz interessant. Und natürlich wird ihr aber auch diese Tatsache, dass sie ihn gerettet hat und ihm geholfen hat, eben sich weiterzuentwickeln, natürlich auf die Plusseite am Ende geschrieben, wenn wir dann, da kommen wir ja dann nochmal später dazu, wenn wir über den Guardian of Forever sprechen. Denn der hat gesagt, du hast es versucht. Du hast versucht, die Geschichte zu ändern und es hat halt nicht geklappt. Es gibt Dinge, die müssen einfach am Ende so ausgehen, wie sie ausgehen. Aber du hast wenigstens einen Kelpianer gerettet.
Ja, und
ein Plus haben wir. Ja, genau. Richtig. Ja. Also wie sagt man, Domino-Effekt, genau.
Genau. Und das ist ja halt auch so dieses, es geht nicht immer nur um das Ergebnis, sondern es geht darum, dass jemand die eigenen Attitudes, die eigenen Weltsicht, die eigenen Handlungen überdenkt und das Handeln sich ändert. Und das ist ja wirklich das Wichtigste, welches Ansinnen ich habe, ob ich es schaffe oder nicht. Aber ich als Mensch, wenn ich sage, ich möchte jetzt anders handeln und andere Motivation habe, bin ich schon verändert? Ist das schon verändert? Nur ob jetzt das effektiv umgesetzt werden kann oder nicht, liegt ja an so vielen anderen Faktoren, die ich alleine nicht alle beeinflussen kann. Und das ist ja das, was für Karl am wichtigsten war. Sie wurde ja gewogen. Das fand ich so schön.
Richtig. Und, ja, das war, und für gewogen und für gut befunden. Richtig. Ja.
Genau.
Ja.
Und was man halt auch nicht vergessen darf, auch wenn das individuelle Auskommen deutsche Sprache.
Das Resultat?
Ja, danke, Resultat, genau. Ich hatte nur das englische Outcome im Kopf. Auch wenn das Resultat für den Einzelnen halt vielleicht immer noch ist, so, ja, du warst vorher tot, du bist jetzt tot. Die Art und Weise spielt halt auch eine Rolle. Und dadurch, dass es halt anders passiert ist, in dem Fall ist Giorgio jetzt sogar früher aus dem Mirror Universe weg. Aber es gibt halt Lorca ist nicht rübergesprungen und so weiter und so fort. Er hat sich einiges
anders entwickelt.
Genau, und das ist ja das, was an der Stelle relevant ist.
Kelvin-Universum, also quasi ein anderer Strang des Mirror-Universums, das sehr ähnlich ist, aber einen anderen Gang der Geschichte hat. So wie
also das quasi nicht das Kelvin-Universum, sondern das Celsius-Universum.
Ja, oder das Universum oder so.
Das wäre Fahrenheit-Universum.
Oder das oder das Charon-Universum, weil genau. Machen wir es nicht an Schiffen fest, aber ja.
Aber Charon-Universum
oder
das stimmt. Oder ansonsten das Fahrenheit, Kelvin, Fahrenheit, ja. Celsius.
Also das waren auf jeden Fall Dinge, die mir ganz gut gefallen haben. Ich meine, das ist stilistisch, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Ich liebe das Spiegeluniversum. Und man kann nicht oft genug die Designer und die Kostümbildner und was nicht alles und die Popmaster und wer da alles dahinter steckt, man kann ihn nicht oft genug loben. Und es steckt so viel Liebe auch im Detail. Also es gab wieder einige Twitter-Posts, wo dann eben konkret Dinge auch verglichen wurden. Also wie sah das in TOS aus im Spiegeluniversum und wie das jetzt hier aussieht und wie die Bildschirme und die Knöpfe und was nicht alles. Also da steckt halt einfach echt viel Liebe drin. Und was ich verstehe, warum es nicht passiert ist, aber ich hätte mich trotzdem gefreut, Lorca nochmal wieder zu sehen.
Das hat einige, ja.
Ja, also der hätte auch gerne auftauchen können.
Das war auch ein Grund, warum ich beim ersten Gucken das Intro übersprungen habe, weil ich nicht sehen wollte, ob Jason Isaacs dabei ist oder nicht.
Ja. Naja, aber das insgesamt, wie gesagt, haben wir hier einfach vor Augen nochmal geführt bekommen. Das Mirror Universe funktioniert für Philippa nicht mehr oder andersrum, Philippa funktioniert im Mirror Universe nicht mehr.
Und will ja auch und am Ende nicht mehr hin. Das sagt
richtig.
Sie auch dem Karl.
Und sie schafft es auch nicht, es zu ändern. Genau, richtig. Genau. Also das vielleicht zum Mirror Universe und ich weiß nicht, wollen wir...
Was wir vielleicht halt noch erwähnen sollten, am Schluss Philippa rammt ja Mirror Michael dann das Schwert in den Bauch in bester Shinson Manier
Samurai Manier genau
ja, aber dadurch ist sie halt Michael so nah, dass Michael es halt auch schafft, ihr Messer in Philippa zu versenken und dann sterben sie halt letztendlich beide und Philippa stirbt halt in Sarus Armen.
Ja. Und dann, you came through. Das war ja halt dann, das ist das, was ich auch erwartet hatte, dass der dann Karl kommt und sie wieder rausholt. Das war ja auch beim Guardian of Forever im
Pop. Und noch genau ein paar drin. Schlechte Punts auf Lager.
Ja. Also wir haben seine Punts. Wir haben ja die Lösung gekriegt, also wir haben es ja mehrfach schon gesagt, es ist also kein Q oder sonst irgendwas, sondern es ist eben der Guardian of Forever. Und können wir uns darüber mal kurz unterhalten?
Der eine, den wir schon haben.
Ja.
Genau, also es gibt nur, wir wissen nur von einem und ja.
Er sagt ja auch, er ist der eine und er hat nur eben den Planeten gewechselt, weil er musste sich verstecken, weil alle versucht haben, ihn zur Waffe zu machen in den Temporal Wars.
Genau, also er kann ja, das wissen wir ja, genau, dass er mit dem Tor überall in jede Zeit und in jede Dimension springen kann, genau.
Und was da halt das Interessante dabei ist, so in der Folge dachte ich mir so, warte mal, das ist nicht seine Stimme, die sie da verwandelt
ja,
haben.
Ja, genau.
Und es ist halt genau das Soundbite halt aus der ursprünglichen Folge.
Und zwar ist das Bart LaRue. Der Schauspieler hat das in der Originalserie gesprochen und der ist eben hier auch genommen worden. Und da möchte ich ganz kurz verweisen, und zwar gibt es einen super Artikel, der heißt 7 Dinge über The Guardian of Forever, also oder die ihr über den Guardian of Forever noch nicht wusstet, und ich dachte auch schon wieder mal so ein Dings, aber hab's mir dann durchgelesen und der ist richtig gut. Den möchte ich euch echt ans Herz legen. Da kommen einige Hintergrundinfos drin vor, auch einige Verlinkungen zu einem Comic und zu einem Audioplay, in dem auch ich glaube, war das Delancey? Ich glaube, Delancey gesprochen hat über den Guardian of Forever und auch zum Beispiel darüber, dass dieses Originalskript, er taucht ja zuerst in The City in, of the Edge of Forever auf in TOS, dass das Originalskript noch viel dunkler und noch viel komplizierter war als das, was dann im Endeffekt in der Serie gelandet ist, und dass auch ursprünglich angedacht war, eine Alien-Spezies von Guardians zu machen, also von mehreren Guardians, das am Ende aber darauf hinauslief, dass sie nur einen Guardian of Forever haben. Also in Canon gibt es jetzt nur den einen Guardian, und da wurde dann eben auch nochmal diese Stimme erwähnt, also solche Dinge erfährt man da, und der ist wirklich super, also den möchte ich euch ans Herz legen.
Und was ich halt sehr spannend fand beim Guardian of Forever, vor allem, weil ich mir jetzt nochmal wir haben ja die alte Folge nochmal gesehen, der Guardian sagt ja da noch am Ende zu Kirk und Spock, hey Leute, ich bin hier, ihr könnt durch mich durchgehen. Quasi wie so eine Einladung, dass man ihn nutzen kann, um zu entdecken. Und er sagt ja dann später zu Philippa und zu Michael, sagt er, ja, ich musste mich verstecken, weil meine Einladung wurde missbraucht. Früher kamen und gingen die Leute und es war hier viel los, aber es wurde missbraucht, auch mit den Temporal Wars. Und das gab halt ihm noch mehr Nuance, dass ja nicht nur The Burn und andere Dinge passiert sind in diesem Universum, sondern auch diese ganzen, oder eben The Burn oder The Temporal Wars quasi ihre Narben hinterlassen haben, nicht nur an der Föderation und an anderen, sondern auch an dem Guardian. Und dass also das nicht spurlos, sondern ihm vorbeiging und er deswegen auch deswegen auch Konsequenzen ziehen musste und sich verstecken.
Und hier möchte ich ganz kurz einmal einhaken. Ich habe mir ja Yesteryear nochmal angeschaut, eben genau deswegen, weil The Guardian of Forever in dieser Episode auch nochmal vorkommt. Also der ist jetzt insgesamt in Canon in der Serie dreimal vorgekommen, nämlich eben in der TOS-Folge, dann in Yesteryear, in der Animated Series und eben jetzt in Discovery. Und in Yesteryear ist es am Anfang auch so, dass nämlich Spock und Kirk aus dem Tor zurückkommen und erzählen, dass sie die Orion-Zivilisation sich angeschaut haben und wie die entstanden ist. Also dass sie sich nicht eingemischt haben, aber dass sie eben das sich angucken wollten. Das heißt, durch Yesteryear, und man kann jetzt diskutieren, ich glaube, offiziell ist es zwar Canon, aber inoffiziell wird es ja von vielen nicht als Canon angesehen. Aber da war es eben so, dass die Crew ganz explizit dann wirklich auch The Guardian und das Tor genutzt hat, um bestimmte Dinge sich halt anzuschauen.
Um zu erkunden,
oder bestimmte Dinge zu erforschen. Richtig, genau. Also das ist dann noch mehr etabliert worden. Und was ich da auch sehr spannend fand, ist, dass ganz am Ende von Yesteryear, also da wurde auch was korrigiert dann, also guckt euch die Folge an, wenn ihr sie nicht kennt, das lohnt sich wirklich. Und dann wurde aber was korrigiert, und als dann am Ende sie wieder rauskommen aus dem Tor, dann sagt der Guardian auch, alles ist so, wie es sein soll. Also er bestätigt im Grunde, dass hier eine Timeline wiederhergestellt wurde. Und das finde ich so interessant, weil dadurch, dass wir das in Discovery im Grunde auch bekommen, dass also Carl dann sagt, Burnham ist hier genau richtig, sie ist genau da, wo sie sein soll, im Gegensatz zu Philippa, die ich jetzt wohin schicke, wo sie sein muss, ja, ja, finde ich, bekommen wir auch eine Bestätigung von einer Alien-Spezies, die einen viel breiteren Gesamtblick hat auf die Geschichte, dass Burnham hier richtig ist und dass die Discovery hier richtig ist. Weil ja immer die Frage ist, sie sind in der Zeit gesprungen und sollten sie vielleicht wieder zurück in ihre eigene Zeit? Ist das ein Fehler? Werden sie was verändern? Was auch immer. Und ich finde, wir kriegen hier einfach nochmal so eine ganz konkrete Bestätigung von jemandem, der es wissen muss, dass die richtig sind an dieser Stelle.
Ja, Michael ist jetzt da, wo sie hingehört.
Auch ja, und auch die Discovery Crew de facto.
Genau.
Also das finde ich so schön, dass das einfach nochmal so bestätigt wird.
Ja, ich habe jetzt mal kurz nur den Artikel durchgescrollt, den du gerade besprochen hattest oder erwähnt hattest. Und der letzte Absatz ist super. When the Guardian of Forever appears in yesteryear, the voice was provided by no one other than James Doohan, best known to fans as Scotty.
Ja, stimmt.
Counting by Paul Giffel, who plays Carl in Discovery, that means that in each incarnation of The Guardian of Forever, the original series, the animated series, and now Discovery, the Guardian has spoken with a different voice, which makes sense, you know? Yeah. When time travel is as easy as stepping through a giant space bagel, you might want to change your name and your voice too.
Space bagel, super.
Also, war super.
Ja, also genau, weil wenn für dich Zeitreisen so einfach ist, wie einfach durch ein Tor zu treten, dann macht es natürlich Sinn, dass du auch ab und zu mal dein Aussehen, deinen Namen und deine Stimme verändert.
Ja, wie Doctor Who. Das ist wie Doctor Who. Der ändert sich ja auch immer wieder. Vielleicht ist der Guardian of Forever einfach eine Form von Time Lord und regeneriert sich halt immer wieder.
Genau.
Ja, wer weiß.
Könnte alles übrigens.
Ich finde auch Paul Gallfall super.
Ja.
Und also den Schauspieler.
Ja, natürlich war der war episch. Der hat das ganz super cool gemacht.
Ich finde auch, dass das Tor an sich und auch die Effekte ein schönes zeitgemäßes Update bekommen haben. Es wirkte retro genug, dass es aussah wie das Gate oder die TOS-Variante, die wir kennen, aber neu genug, damit es in dieser Serie funktioniert. Also ich finde ja, das habe ich ja auch schon in Staffel 2 gesagt, wo wir die Enterprise gesehen haben und auch das ganze Interieur und so weiter. Ich finde, die haben ein unheimlich gutes Händchen, Sachen retro wirken zu lassen, obwohl sie neu sind.
Ja,
und das
eben
funktioniert
ja
auch super.
Balance,
halt auch
genau.
Einfach die Optik aus den aus den 60ern aufzugreifen, ohne sie wirklich altmodisch wirken zu lassen. Also
genau.
Ja, weil
du hast halt einfach
das, was halt in den 60ern gemacht wurde, das kannst du auch heutzutage halt nicht mehr reinbringen. Also ich meine,
diese ganze Styropor würde
ja.
Ja, das ist ja auch selbst in TNG. Ich meine, du siehst halt so, ja, da ist eine Falte im Teppich, weil da drunter laufen halt die Kabel lang. Ja, das am Rand vom Turbolift, da hat man Teppich hingeklebt und da hat man eine Schraube nicht richtig zugespachtelt. Das siehst du in HD halt alles.
Richtig, wir haben nämlich jetzt HD, das ist ja das Problem.
Und
das siehst du auch beim Make-up halt einfach, wenn du jetzt
absolut
noch die alten Sachen siehst, wie zum Beispiel die Make-up von Cardassianern vor allem, weil das ja so aufwendig ist. Da merkst du, ja, das ist draufgeschminkt, während du jetzt das von Saru, das Make-up, das sieht wirklich echt aus, obwohl das halt deshalb wahrscheinlich mit Silikon gegossen und nochmal völlig anders als damals, aber ja.
Saru ist halt, das haben wir in irgendeinem der letzten Reddit Rooms hier gehabt, das Make-up ist halt am Computer designt worden.
Genau, stimmt,
und
das haben wir
halt
gehabt. Und
nicht halt gezeichnet und dann, wir kleben es mal einem Actor hin und gucken, dass es dann halbwegs richtig aussieht.
Sondern es wurde auf Doug Jones' Gesicht entworfen.
Genau.
Plus, ein bisschen wird mit CGI ja trotzdem ja nachgearbeitet. Also das Make-up an sich ist schon sehr gut. Und dann machen wir noch ein bisschen, hier war mal Blending the Edges mit ein bisschen CGI und fertig, ja. Also das ist eine gute Zusammenarbeit, glaube ich, aus echt und Nachbearbeitung. Und aber kann ich aus dieser Diskussion lesen, dass wir es eigentlich alle vier gut finden, dass The Guardian of Forever wieder aufgetaucht ist? Also dass wir diesen Fanservice gekriegt haben?
Ich fand es also nicht nur Fanservice, das ist halt für mich so eine schöne Verbindung. Ich fand das super.
Ja, genau. Ja.
Also bei mir löst es halt noch mehr so aus, okay, ich will wissen, was in diesen scheiß temporalen Kriegen passiert ist.
Ja, das wäre ja noch was wegen Section 31. Es könnte ja auch eine Serie sein, die zwischen verschiedenen Zeiten stattfindet.
Philippa und Philippa und Daniels.
Ja, oder genau. Also nicht nur zwischen verschiedenen Zeiten, sondern eben auch zwischen verschiedenen Universen. Denn sie wird ja zurückgeschickt in eine Zeit, das kriegen wir dann ja auch gesagt. Sie verlässt ja dann also die Serie im Grunde, denn sie geht dann durch den, also sie hat ja immer noch das Problem, dass sie in alle möglichen, genau, dass ihre Moleküle auseinanderfallen und überall hingezogen werden. Und sie wird dann von dem Guardian eben durch das Tor in eine Zeit geschickt, wo, und das sagt er ja, dass also das Universum, das wir kennen und das Spiegeluniversum näher zusammen ist, sodass sie eben nicht das Problem hat, dass sie da so auseinandergezogen wird.
Atomically speaking.
Genau.
die Puns von Karl, also da hat sich der Writers Room echt selber übertroffen. So diese ganzen kleinen Sticheleien. Halt so. Ja, es liebt ja niemand im Durchgang einer Tür.
Ja, genau.
Ja. Also, und dann verlässt sie die Serie eben und geht durch dieses Tor. Und dann haben wir eine sehr, sehr zerreißende Abschiedsszene zwischen Giorgio und Burnham. Ich musste nicht weinen, aber ich war gerührt.
Ja.
Ich finde, die war sehr passend. Ich fand sie jetzt nicht übertrieben oder so. Ich fand, das war der Beziehung, die beiden hatten, sehr angemessen.
Sie zeigt den Vulkanier-Gruß, sie den Terraner-Gruß, die andere den Terraner-Gruß, beide so auf Augenhöhe, hab dich lieb. Und wie halt auch Michael sagte, du bist für mich auch meine Georgiou.
Richtig,
nicht
genau.
Wie die andere Georgiou. Ja. So wunderschön.
Meine Gefühle sind deine, meine Gefühle für dich sind für dich und nicht für irgendeine andere Georgiou. Es war wunderbar. Also es hat mir
keine
sehr
Lückenbüßer Georgiou.
Ja.
Das ist wahr.
Ja, und auf der anderen Seite, also man merkt halt auch dieser Folge wieder an, wer sie geschrieben hat, ne? Und
ja.
Die Bojan Kim und Erika Lippold sollen ja auch die Main Writer für
ja, die sind die
und Executive Producer.
Die Showrunner, genau.
Die Showrunnerinnen.
Also eigentlich können wir uns auf genau solche Stories wahrscheinlich freuen und deswegen glaube ich auch, dass das mit den Temporal Wars und den Zeitsprüngen relativ wahrscheinlich ist.
Das könnte sehr gut sein. Es wäre fantastisch. Aber obwohl, ich würde gerne sehen als erste Szene, erstmals taucht sie bei Ash Tyler auf und er, oh, wo bist du denn gerade hergekommen?
Ja.
ich möchte noch mal kurz über diese Abschiedsszene reden. Es ist ja was Ungewöhnliches, dass wir halt so den großen Charakterabschied in Star Trek kriegen. Das gibt es ja extrem selten. Also
Sisko hatte das.
Sisko hatte einen, aber das war halt auch so ein so
Ansage so.
Ja, aber das war halt aber auch
war
kein
auch
richtiger Abschied.
Weg. Richtig.
Er war irgendwie einfach weg und O'Briens Abschied von der Enterprise hat man halt aus dem DS9-Piloten halt mal komplett rausgeschnitten, größtenteils.
Ja.
Der war halt auch an sich sehr gut geschrieben und hat halt auch Picard eine sehr, sehr menschliche Seite gegeben, die man da so noch nicht von ihm kannte.
Stimmt.
Aber das ist halt weggeschnitten worden und sonst Charaktere, die halt unterhalb der Serie gehen, also Pulaski war halt auf einmal weg.
Dex hast du noch ein bisschen gehabt, ja, aber das aber war
oft,
aber
oft auch. Werden die Leute halt rausgestorben, weil es irgendwelche Hintergrundgeschichten gibt, wie zum Beispiel jetzt auch mit Dex, dass eben die Schauspielerin dann eben keinen weiteren Vertrag gekriegt hat, aus was
Gründen
auch immer.
Nee, die wollte nicht mehr, weil sie halt
ja, genau, aber,
die
genau,
Scheiße
aber, ja,
behandelt
weil die Bedingung,
hat.
Genau, weil die Bedingung, aber da kann man jetzt auch, ist auch egal, aber sie war dann plötzlich einfach weg. Ja. Und dann werden sie eben ersetzt oder sind einfach tot oder sterben off oder wie auch immer.
Ja, ja, aber
so man ist so unzufrieden als Fan.
Es gibt ja auch die Abschiede halt im Guten und oftmals auch zum Ende einer Staffel werden ja Charaktere oftmals nicht würdig verabschiedet. Denn ich meine, das Ende von TNG war halt ein so, ja, wir wissen, in 4 Monaten kommt der Kinofilm raus.
Ja.
Das Ende von DS9, ja, da hat man das ein bisschen gehabt.
Aber auch
aber denen ist halt die Zeit ausgegangen.
Richtig, und da sind ganz viele Beziehungen zwischen den Charakteren einfach völlig über Bord gekippt worden. Die sind gar nicht mehr erwähnt worden. Das war so ein bisschen ja.
Dann,
Kirk ist in Generations.
Let's not talk Abschied. About Enterprise. Das nee, ist mein Hassende forever.
Ja, das war natürlich, nee, ich rede über Kirk in Generations. Das war
so, ja.
Ja, das war auch nicht viel besser.
Wobei auch das natürlich so ein Open-End-Ding ist. Das ist so ein bisschen wie mit, wir wissen, es kommt ein Kinofilm und da will man sich halt alle Tore, wie auch immer, offen halten, genau.
Dann halt, ich meine, das ist das Ende von Voyager. Also ich meine, wir müssen nicht über diese vollkommen überflüssige Seven of Nine Chakotay-Liebelei reden. Also der einzig wirklich würdige Abschied, den es halt sonst gab, war halt, und jetzt habe ich eine sehr, sehr lange Vorrede gehabt, Voyager Episode 723, Homestead, wo Neelix verabschiedet wird.
Ah, und wir hatten es aber auch mit Cass, aber die kam ja zwischendurch wieder. Aber stimmt, Neelix hat noch so ein große Stimmt, wo sogar der Tuvok noch ein bisschen kurz so seinen Fuß bewegt hat, um zu zeigen, so, ich tanze mal kurz für dich.
Na, also das war stimmt. halt ein sehr, sehr würdiger Abschied und auch um Klassen besser als der von Cass, weil Cass musste man halt loswerden, weil scheiße, wir haben zu viele Maincast, weil warum Jerry Ryan in dieser Serie aufgetaucht ist, wissen wir alle.
Harry Kim wollte man ja dann plötzlich doch nicht mehr rausschmeißen.
Ja, nachdem er halt irgendwie zum was Sexiest Man of irgendwas gewählt wurde.
Also er tauchte irgendwie in den Top 50 oder sowas, der Sexiest Man Alive in dem Jahr auch oder so, also. Ja,
ist doch auch nicht schlecht.
Eigentlich nicht super besonders, aber irgendwie anscheinend doch besser als erwartet.
Der Rest ist Cast.
Also, wenn ihr auch noch eine andere gute Abschiedsszene sehen wollt, Voyager 723, Homestead oder Heimstätte auf Deutsch, ist im englischen Original aber auch wieder wesentlich besser, weil die deutsche Synchro von Neelix, wir haben schon ein paar Mal drüber geredet, ist doch ab und an etwas nervig.
Ja.
Dann.
Das nervt mich gern noch als das Original. Nein.
Ja, aber dieser Abschied von Georgiou, das war auch später, also da in der Mess Hall, wie sie halt über sie geredet haben und dann auf sie getrunken haben. Und ich fand das einfach richtig schön und ja, würdevoll.
Ich wollte noch was ganz kurz erwähnen und dann können wir gerne zu den anderen Teilen der Geschichte übergehen.
Zur B-Storyline.
Ja, oder wir haben ja, glaube ich, sogar zwei eigentlich. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, Elle hat es auch kurz mal erwähnt, dieses gewogen und für gut befunden. Also das ist ja das, was Karl im Grunde dann so sagt. Und das ist ja auch so ein Schlagwort, das man kennt. Und da sind ja auch wieder so ähnlich, wie wir das letzte Woche hatten, mit dieser Anlehnung an den Französischen, an den Sonnenkönig oder auch an diese Marien, Ikonologie und so weiter, dass da so ganz viele Dinge einfach zusammenkommen, reinkommen. Das, finde ich, ist bei dieser Wiege-Geschichte hier auch. Also ich habe da sofort an zwei Sachen denken müssen und vielleicht geht es nur mir so.
Die Seele wiegen.
Richtig. Ja. Ich musste sofort an die Ägypter denken.
Dem richtig, du kriegst genau. Ja deine Seele gewogen.
Genau. Ja. Also wenn du stirbst, also wenn du ins Todesreich dann gehst.
Genau.
Das war das Erste, wo ich sofort dran denken musste, wo ich glaube ursprünglich auch dieses gewogen und für gut befunden herkommt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und wo ich auch sofort dran denken musste, das ist nämlich auch diese Wiegegeschichte, sind die Hexenprozesse. Ja. Denn da war es ja auch so, dass du aufgewogen wurdest. Und das sind die zwei Dinge, die ich da sofort im Kopf hatte, als er das gesagt hatte. Und natürlich, klar, wir haben ja uns schon darüber unterhalten, dass die Dinge alle irgendwie auf irgendwelchen kulturellen Kontexten basieren. Also das geht ja alles irgendwie Hand in Hand. Auch die Tatsache, dass man dieses Zitat schon in irgendwelchen Zusammenhängen gehört hat. Aber das wollte ich ja gerade einfach nochmal in den Raum schmeißen.
Ja, das ist auch gut, ja. So stimmt. Also gerade dieses, also ich musste auch so ein bisschen an die Ägypter denken mit du wurdest
ja,
genau.
Ja, es kommt aber auch in gewissen Teilen der christlichen Mythologie drin vor. Mhm. Also auch da hast du die das sogenannte Endgericht, wo eben auch dieses Motiv aus der ägyptischen Mythologie quasi wieder aufgegriffen wird.
Ja, spannend. Richtig spannend. Ja. Und auch natürlich sehr spannend, wenn man an die verschiedenen Dinge denkt, die damit zu tun haben. Also Tod, Seele, vielleicht auch böse oder nicht böse. Also diese ganzen Dinge, ja. Die damit drinstecken. Und das ist natürlich extra spannend, wenn es um Giorgio geht, weil sie ja so ein grauer Charakter ist, der irgendwie alles davon in sich vereint.
Ja.
Okay.
Gut, B. <one. lacht> Genau, die B-Storyline ist...
Oh ja.
Ist im Maschinenraum, man versucht halt immer noch Kontakt aufzunehmen mit dem Schiff der Kelpianer, aber die Reichweite reicht dann doch nicht und man kippt halt immer mehr Energie auf den Emitter rauf und dann kommt eine sehr, sehr angepisste Reno in den Maschinenraum. Hey,
yay.
Ich habe hier gerade ein wichtiges Experiment am Laufen und ihr zieht meine Energie ab. Was soll das?
Ganze Saft hier weg.
Und marschiert halt in den Maschinenraum leicht angepisst rein und Stamets sagt dann so, das ist von Saru autorisiert, ich darf das. Ach übrigens, Essen ist hier drin verboten.
Ja, weil sie hat doch immer so diese Lakritzstangen, die sie isst, die sie übrigens ja auch schon beim Verhör haben wollte. Und
stimmt.
Es ist so schön, dass aber alle irgendwie, Essen ist hier verboten. Und also
das ist kein Essen, das ist das Candy, ist das ist quasi ein Accessory.
Genau,
es ist ein Accessoire.
Und dann aber den Tag tatsächlich rettet, ist Book. Und das finde ich so toll, weil Saru hat ihm ja noch gesagt, lies erst mal das Handbuch. Und dann kommt dann Book rein und sagt, also ich habe das Handbuch gelesen und dann war ich fertig. Und dann habe ich gedacht, ach, guckst du dir das zweite Handbuch nochmal an. Es gibt da noch ein technisches Handbuch. Und dann las ich so und dann stellte ich fest, oh, ihr wisst es gar nicht. Und dann kommt er nämlich mit Chain, Emerald Chain Technology. Also man kann wohl, ich kriege es noch zusammen, man kann Signale im Subspace irgendwie verstärken und transportieren. So war es, gell?
Mhm. Irgendwie ein Subspace Amplifier, ja, irgendwie sowas.
Genau,
also ist
im
ja
Prinzip
auch wohl
hat er da
Standard
einfach nur
Star Trek Techno Bubble.
Ich habe es mir gemerkt.
Ich habe hier zufällig was Passendes dabei, damit ihr
ist natürlich sehr convenient.
Euer Signal entsprechend verstärken könnt, damit ihr plötzlich doch die Überreste von diesem Schiff hacken könnt.
Ja, aber das Schöne daran ist, es ist halt nicht nur wir sind faul und deswegen erfinden wir hier gerade ein Convenience-Device, sondern es erfüllt ja auch einen Story-Punkt. Das ist ja das Schöne daran. Denn
es ist auch noch ein MacGuffin.
Genau.
Ja, stimmt.
Weil,
was ist ein MacGuffin? Also wir wissen es, aber vielleicht nicht jeder Hörer.
Ja, das weiß ich ja selber nicht. Das ist ja immer das. Also nein, das ist halt irgendwie ein Plot-Device. Also etwas, was die Story voranbringt, aber im ersten Moment überhaupt nicht offensichtlich ist. Ne?
Ja, aber wird es nicht auch, ich google das jetzt mal, aber das wird doch auch MacGuffin genannt nach, warte mal, ich guck mal, ich google
es
mal schnell,
das
aber
weiß ich
weiter.
Nicht, wo es herkommt, ich weiß nur, was es, weil ich kenne nur ein typisches Beispiel und das ist der leuchtende Koffer aus Pulp Fiction.
oder R2-D2, der Droid mit den, the droid you're looking for. Und
okay,
also zu sagen, so
lass
den,
mich... Ja. Lass mich Wikipedia zitieren. MacGuffin ist der Begriff für mehr oder weniger beliebige Objekte oder Personen, die in einem Film oder einer Serie meist dazu dienen, die Handlung auszulösen oder voranzutreiben, ohne selbst von besonderem Nutzen zu sein. Vor allem in Kriminalfilmen und Thrillern, bla bla bla. Und klassischen Whodunit kommt es vor und die Prägung des Begriffs wird dem Filmemacher Alfred Hitchcock zugeschrieben und seinem Drehbuchautorkollegen Angus MacPhail. Und ja, daher kommt das wohl. Also Dinge, die plötzlich auftauchen und die Situation retten.
Aber nicht, es ist ja nicht
retten,
nur,
aber halt auslösen, ja.
Genau, aber, ja. Das Schöne hier ist ja, es ist ja nicht nur ein, ach hier, wir haben dieses Gerät, jetzt kommen wir an Infos dran und danach ist es nie wieder Thema, sondern es gibt dann ja die Schalte im Ready Room und Admiral Vance is not amused, um es nett auszudrücken, denn Saru kriegt einmal so richtig schön den Kopf gewaschen.
Zu Recht, muss man leider sagen.
Weil, also zum einen so, hey, du hast mich nicht sofort informiert, das ist kacke. Und übrigens, du setzt Emerald Chain Technology ein. Das ist selbst bei deinen laxen Standards und denen deiner ehemals ersten Offizierin echt ein Tiefpunkt.
Wobei ja dann Booker gleich einfällt, aber ich habe das vor 2 Jahren geprüft und es ist sauber. Ja, aber das ist nicht der Punkt. Obwohl das hilft zu wissen.
Ja, aber das ist halt eine Sache, da kommt jetzt bei mir halt der ITler durch. Du setzt da halt irgendwas ein, was du halt nicht kennst. Mhm. Und nur weil du es vor 2 Jahren mal geprüft hast, heißt es ja nicht, dass es
dein System nicht hacken könnte zum Beispiel. Oder
genau, weil
es zerstören
genau,
oder was
es
auch
gibt
immer.
Ja die Möglichkeit und ich meine, jeder, der sich mal auf dem Kongress rumgetrieben hat, hat mehrere solcher Geräte zumindest in Vorträgen ja schon mitbekommen. Nur weil ein Gerät beim ersten oder zweiten Mal nicht böse ist, heißt es nicht, dass es beim 5., 6., 7. Mal böse ist.
Nicht doch plötzlich Daten verschickt, die man gar nicht, von denen man gar nicht will, dass sie rausgehen.
Genau, und das ist halt was.
Oder nach Hause telefoniert.
Vielleicht kommt das hier auch noch. Also es ist.
Ja. Also es würde sich anbieten für den Fortgang der Story. Dann wäre das ein doppelter MacGuffin sozusagen. Aber
Und Booker wird halt, haut halt aus der Besprechung, naja, haut nicht ab, aber er bittet gehen zu dürfen, als halt Michael sich ankündigt, dass sie alleine hochbeamt. Da merkt Booker so, oh, meine Freundin
alleine heißt,
braucht
genau.
Mich gerade.
Alleine heißt halt ohne Giorgio und das heißt im Grunde, sie ist tot. Also damit rechnen zumindest alle, weil es ja klar war,
gehen
das
ja
ist
auch
die letzte
alle
Rettungsmission. Aus. Genau. Und ich finde auch sehr schön, dass auch das so dabei belassen wird. Also ich glaube, Vance weiß dann natürlich, dass sie nicht wirklich tot ist und Saru im Grunde
weiß,
ja auch, aber
weiß er das? Wir
ich glaube
onscreen
schon, weil Saru
mit.
Ist wir kriegen es onscreen nicht mit, richtig. Ich glaube aber schon, wenn Saru es weiß, weiß Vance es. Und Saru weiß es, weil nämlich ja dann später wir eine kleine Szene sehen zwischen Burnham und Saru, wo ja dann Burnham zu Saru sagt, ja, sie ist halt nicht mehr da. Und er so, wenn sie nicht mehr da ist, dann ist sie tot. So. Ja, also, ja. Aber
ja,
sie wird auch,
ja
andersrum.
Auch.
Sie ist nicht mehr da und dann sagt er, sie wird, und so wie sie ist nicht mehr da und dann sagt sie wird nie mehr zurückkommen. Also nie mehr. Und dann sagt er, ja, dann ist sie tot. So war es genau. Ja. Mhm. Also ist er auch quasi ein Gefallen, der Saru nochmal, der Philippa nochmal mitgibt auf den letzten Weg. Lasst sie ja in Ruhe. Wenn sie alle denken, sie ist tot, dann wird da hoffentlich auch keiner sie auf die Idee kommen, sie zu suchen. Ja.
Ja. Und dann halt hinten dran diese Szene in der Messhall, wo halt jeder nochmal so was zum Besten gibt, wie er sie halt fand und irgendwie, ich glaube, Tilly war es und sie war ein totaler Badass.
Ja, das, er hat quasi Badass neu definiert und ja.
Was ich so schön fand, das, was Burnham gesagt hat in ihrem Abschied, war haargenau das, glaube ich. Ich glaube, da haben sich so viele Leute wiedergefunden, also so Mütter-Töchter-Beziehungen, so ganz klassisch. Sie meinte, ich habe sie geliebt und ich habe sie gehasst.
Ja,
sie war
genau.
Fast wie eine Mutter und fast wie eine Schwester. Aber in erster Linie war sie mein Freund. Aber dieses fast, dieses und ich habe sie gleichzeitig geliebt und gehasst. Und ich meine, wenn das nicht der Punkt ist, den es in vielen Kinder-Eltern-Beziehungen gibt, dann weiß ich auch nicht.
Ja, natürlich.
Also es war sehr schön, ja.
Ja, und Michael hat jetzt offiziell nur noch eine Mama.
Ja.
Mama die hat nur noch eine Mama, die ist zwar jetzt bei ihr, aber sie hat nicht mehr 3 Mamas.
Ja, und wir haben schon mal drüber gesprochen, das grundsätzlich ist, also da kommen wir wieder zurück zu dem, was du gesagt hast, Elle. Es ist meine persönliche Präferenz. Ja. Burnham kann so viel und so oft ihre Gefühle ausdrücken und weinen, wie sie möchte, aber das Problem, das ich habe, ist, dass es mir zu viel ist. Und in dieser Episode zum Beispiel fand ich, dass es gut funktioniert hat. Ich finde, ja, sie hat, wie sagt man, sie hat angemessen geweint. Aber dadurch, dass wir in den vorherigen Folgen so eine überaus emotionale Burnham hatten, die in meines Erachtens nach in Situationen zu emotional reagiert hat, wo es eigentlich nicht, also zu viel war, von den Schreibern einfach reingeschrieben, zu viel Emotion, finde ich, da nimmt das der Emotion, die sie in dieser Episode zeigt, oh, nimmt einfach was weg.
So sehen.
Ja, ich weiß, das ist halt so geht mir das halt. Und das, ja, ist, das, da habe ich echt ein Problem, diese Staffel mit.
Ich finde halt, dass mit Michaels Weinen könnte man jetzt fast als politisch sehen, weil Weinen, lass mich ausreden, Weinen.
Ja, ja, ich lass dich ausreden.
Kulturgeschichtlich galt Weinen zum Beispiel noch zu Goethes Zeiten als etwas, was Männer oder gute Leute gemacht haben. Es war ein ehrlicher Ausdruck von Gefühl und Seele und es war was sehr Positives zu weinen. Dann kam allerdings dann das 19. Jahrhundert und das 20. Jahrhundert, wo also Männlichkeit, vor allem Männlichkeit als sozusagen das Pseudo-Universal an, das ist, woran sich alle anderen halten müssen. Das Nonplusultra, der oberste Standard Männlichkeit, das ist also quasi der Benchmark. Und da ist Weinen etwas, was, wer kennt ja schon diese blöden Klischees, weinen darf ein Mann nur beim Fußball, wenn Schalke verliert. Weißt du? Michael gibt jedes Mal, wenn sie weint, gibt sie Erlaubnis, dass Leute auch mal, auch auf der Arbeit, auch in verschiedenen Situationen wissen, sie haben einen Haufen Gepäck mit sich, sie haben einen Haufen Scheiß, sie haben nicht nur ihre Arbeit, sondern sie haben ihr Leben, sie haben Stress, sie haben Trauma und weinen ist auch ein Mittel, um sich zu entlasten, um Druck abzubauen, nicht nur schreien, nicht nur prügeln, nicht nur andere Leute anzicken, sondern weinen. Und es ist daher also auch Kulturpolitik ist ja eigentlich was anderes, aber halt sozusagen politisch in unserer Soziokultur gesehen, ist es ein sehr wichtiges Zeichen, dass, siehst du, wir sind nicht dran gewohnt, Leute zu sehen, Emotionen über Weinen zu sehen. Daher gehst du ja hin und siehst, und ich sehe dir das nicht böse an, weil wir sind alle in dieser Kultur groß geworden und durch diese Kultur geprägt worden, dass Weinen eher was Negatives ist in unseren Zeiten. Früher, ich sag mal, ganz früher gab es noch was anderes, dass Weinen oder halt eine ernste Miene, was sehr Erstrebenswertes war, weil Jesus geweint hat und Jesus immer nur eine ernste Miene hatte in der Initiatio Christi. Und jetzt haben wir also zurzeit eine Kultur, wo Weinen halt etwas Weibisches, Schwaches, was auch immer noch ist. Es ändert sich, aber es ist eine Erlaubnis, es ist eine Repräsentation von, ja, wenn dir der Kragen platzt, wenn Dinge zu viel werden, sind Tränen okay. Es ist kein Stilmittel, es ist kein Dramaturgiebittel, es ist nicht, oh, einmal, dann ist damit die Szene unterstrichen. Nein, weinen ist eine normale Regung wie Lachen, wie genervt sein, wie viele andere Regungen. Und das ist das, warum ich das mit Michaels Weinen immer verteidigen werde. Es ist eben kein Stilmittel. Es ist eine Regung.
Und was halt der Charakter Michael hat jetzt durch das Spiegeluniversum halt auch nochmal eine komplett andere Facette bekommen, da wir gesehen haben, wie viel ist da mit diesem Charakter noch möglich, weil Mirror Michael, die ja komplett wahnsinnig dargestellt wurde, hat natürlich
manisch, ja.
Das Ganze auch ein bisschen eingenordet natürlich. So, oh, das ist, wenn also no strings attached. Okay.
Und es ist vor allem, wenn, sie ist ja genauso traumatisiert und gebrochen und kaputt innerlich. Und wenn also quasi sie jetzt nicht einfach durch Weinen und Runterschlucken und vielleicht noch ein paar Tränen, sondern wirklich sozusagen ihren Gefühlen rauslassen würde, hättest du dann Joker Michael, also die aus dem Spiegeluniversum. Und daher, also finde ich es halt wichtig, dass wenn jemand weint, das ist nicht irgendwie, jemand ist schwach,
hat die Kontrolle verloren. Aber darum geht es mir gar nicht. Aber es geht ja nicht darum, dass ich sage, ich finde, dass sie weint.
Aber was ist, wenn du einen Charakter hast, der öfters lacht? Sagst du, diese Person lacht zu viel?
Tatsächlich, wenn mir das zu viel ist und dadurch einfach eine bestimmte, also und mir das bestimmte Dinge von dem Charakter einfach wegnimmt, dadurch, dass ich einfach ein Übermaß an einer bestimmten Sache habe, dann stört mich das tatsächlich auch.
Also ich finde Regungen, also das ist ja etwas,
also mir geht's halt um die Menge. Mir geht's nicht darum, dass sie weint, weil das finde ich völlig in Ordnung, sondern ich habe das Problem, das ich habe, ist, dass ich finde, dass sie zu viel, dass es zu viel ist und dadurch dieser Charakter völlig überlagert wird.
Aber sie hat ja auch Dinge, die sie auch belasten. Es ist ja nicht so, dass ihre Geschichte so ist. Nehmen wir an, ihr Trauma würde nur daraus bestehen, dass sie sehr oft versucht, Kuchen zu backen, der Kuchen geht nicht auf.
Ich verstehe das schon.
Hat sie die Sportschau verpasst, sondern Michael hat einen Haufen Trauma von klein auf. Sie musste zusehen, wie Klingonen ihre Eltern töten. Sie musste mitkriegen, wie extrem ExtremistInnen auf Vulkan, die Logic Extremist, sie angegriffen haben, das Lerncenter angegriffen haben, weil sie keine Vulkanierin ist. Sie hat die Sache mit Spock durchmachen müssen. Sie musste in die Zukunft gehen. Sie musste die ganze Zeit an sich halten, um quasi mit anderen Leuten, weil das mit dem Red Angel und die ganze Technik und was dahinter war, war ja nicht nur sie, sondern sie war nur das Element, das das Ganze tragen muss. Und während die anderen da beigetragen haben. Und das ist ein Haufen Stress, das ist ein Haufen Anspannung. Und ja, dann bist du nah am Wasser gebaut. Es ist für mich realistisch für ihre Situation. Würde sie jetzt nicht so eine Situation haben und es wäre, sagen wir mal so, etwas leichtere sozusagen Prämissen für sie. Ja, dann könnte ich dich vielleicht nachvollziehen, aber nicht in der Situation, in der sie ist und ihre persönliche Geschichte betreffend.
Es kann vielleicht auch damit zusammenhängen, dass mir das, das ist für mich so, also das kommt für mich zu viel, zu schnell, ohne Vorankündigung. Und ja, das erklärt natürlich, dass das mag sein, dass da jetzt wie so ein Schalter umgelegt ist, aber ich tue mich da sehr schwer, weil ich habe das Gefühl, dass die Writer, und das ist vielleicht auch das Grundproblem, das ich damit habe, ich habe das Gefühl, dass den Writer eingefallen ist, oh, lass uns doch mal eine andere Seite von Burnham zeigen. Komm, wir machen sie jetzt mal weich und mädchenhaft und lassen sie mal ganz viel weinen. Und
siehst du, das ist das Problem. Ich denke, was wir vielleicht auch haben, unser Problem ist was Kulturelles. Weil du, oder halt sozusagen, es gibt auch, oder nicht unbedingt Kultur, es könnte halb kulturell, könnte aber auch halb sozusagen von persönlicher Fasson sein. Es gibt Leute, die kriege ich, also zum Beispiel in meiner Familie ist das so sehr oft, dass Leute dann sehr schnell irgendwie ihre Gefühle ändern und sehr direkt zeigen, sei es weinen oder mal schreien oder auch im positiven Sinne lachen und da vor Freude weinen und es halt, sag mal so, in der Blase, in der ich aufgewachsen bin, das normal ist. Und ich denke, es ist wichtig halt zu wissen, es gibt so viele verschiedene Arten, wie Leute ihren Normalzustand regeln, als den eigenen. Verstehst du, was ich meine?
Ja, auf der anderen Seite.
Michael ist für mich eine Figur, die genau dafür steht.
Auf der anderen Seite.
Also für mich hast du.
Wenn ich das jetzt sage, was ich denke, dann kriege ich geschimpft.
Warum?
Ich wollte gerade. Also für mich hast du gerade genau dein Problem selbst ausgesprochen, nämlich, dass es für dich zu sehr negativ weiblich konnotiert ist.
Nein, nein. Und ich habe genau das nicht zu sehr, sondern.
Nein, nein, dass es in deiner Perspektive so sehr da negativ konnotiert ist, dass du einfach nicht oder dass es für dich halt eben schon wieder übertrieben oder was auch immer wirkt. Ich finde, es zeigt eine gewisse Stärke, wie sie halt damit umzugehen lernt oder wie sie überhaupt es für sie halt auch einfach der Punkt ist. Also ich fand das auch so bezeichnend, wie sie quasi in der ersten Folge in dieser Staffel da eben quasi den Computer befragt, ob irgendwie Leben noch existiert in dieser Zeit und sich so richtig quasi, wie quasi ihr die Last von den Schultern fällt.
Ja, dass sie so gejubelt.
Ja, aber das finde ich ja auch, das finde ich in dem Moment ja auch verständlich. Ich möchte einfach irgendwie von mir weisen, dass ich genau jetzt hier so dastehe, als jemand, der meint, weinen und Gefühle zeigen und Schwäche zeigen, wäre irgendwie nicht mädchenhaft und blöd. Also so ist es ja auch nicht. Es ist tatsächlich die Menge,
und kulturell ist das so konnotiert. Das ist nicht
ja, und genau. Natürlich ist man von der Kultur geprägt. Das ist schon richtig.
Und Michael stellt das halt krass in Frage. Michael ist quasi wirklich so ein, sie bürstet unsere Kultur bewusst gegen den Strich. Und das ist das Geile dran. Sie gibt die Erlaubnis, dass man das darf. Genau. Also sie gibt die Erlaubnis.
Ja, beziehungsweise auf der anderen Seite, ich glaube auch, dieser ganze Gefühlsausdruck, so wie er da dargestellt wird, durch Sonequa und aber auch durch die Geschichte und die Writer dahinter, ist einfach etwas, das triggert ganz massiv und das triggert genau, also und bei dir erwischt es diesen Trigger auch, habe ich das Gefühl.
Aber das Problem,
dass ich da,
also das erwischt es auch, weil wir hier die ganze Zeit darüber diskutieren, weil ich möchte, also auf der einen Seite natürlich, also ich glaube, ich bin so in der Mitte von, also weißt du, weil auf der einen Seite, also es ist nicht so, dass ich zum Beispiel zu dieser Fraktion gehöre, die ganze Zeit schreit, die heult nur die ganze Zeit und heulen ist scheiße und außerdem ist es ein Mädchen und so und Schwäche zeigen ist sowieso ätzend und ich hasse das und Star Trek ist es nicht meins und so, also in die Ecke möchte ich nicht geschoben werden.
Nein, das bin ich ja auch nicht. So sehen ja, das wir ist, dich ja nicht.
Ja, nein, aber das ist, aber so habe ich ein bisschen das Gefühl,
aber es rüber ist nicht so. Nee, so sehe ich dich nicht. Ich sehe dich eher, also wenn ich jetzt mal was sagen darf, also ich sehe dich eher, dass du vielleicht damit hart das so, keine Ahnung, aus deiner eigenen Blickwinkel weinen anders konnotiert ist, wie vielleicht bei anderen Leuten privat konnotiert das ist. Verstehst du, was ich meine? Und es ist da halt einfach persönlich bei dir nicht super hart, aber etwas aneckt. Und weil halt gleichzeitig weinen in unserer Kultur nicht nur individuell so, das ist blöd oder nicht blöd, so wie Leute mögen Rosenkohl oder mögen kein Rosenkohl, sondern
Rosenkohl
halt. Ja eben, mir ist Rosenkohl egal. Es kann gut gemacht sein, kann schlecht gemacht sein. Ja, aber genau, aber da streiten sich ja auch Leute drüber, weil es ist jetzt keine kulturelle große Geschichte dahinter, ob Leute Rosenkohl mögen oder nicht. Aber wir haben zum Beispiel halt eine Kultur, in der quasi diese sogenannte toxische Maskulinität ist nicht die gesamte Maskulinität, sondern eine bestimmte Form von Maskulinität. Und in dieser Form ist halt Weinen etwas, das schwach ist, das blöd ist, das weibisch ist und was leider viel zu viel noch in sozusagen viel zu hoch gehangen ist in Teilen unserer Gesellschaft, wie echte Männer weinen nicht nur beim Fußball, wenn Schalke verliert, und daher ist es auch ein großes Problem für Männer sozusagen, ja gut, Michael ist jetzt eine Frau, aber es ist halt generell, du hast eine Figur in einer großen Serie, die öfters weint an Situationen, wo Leute in der realen Welt, sei es im stillen Kämmerlein oder mal es ihnen in Öffentlichkeit oder vor KollegInnen oder Freunden passiert und sie sich sehr dafür schämen, kenne ich auch aus eigener Situation, wo du es auch teilweise nicht aussuchen kannst, weil dein gesamtes Trauma, dein gesamter Scheiß, der gesamte Zeug bricht gerade in dir aus, du kannst heulen oder du kannst den Joker geben und sozusagen manisch werden und gewalttätig, und ja, da hast du halt die beiden Seiten dieser Medaille, und Leute lassen Dampf ab durch Weinen, weil Weinen ist ja auch wissenschaftlich belegt, dass dadurch dein Körper entgiftet wird, seelisch und physisch.
Also ich werde mich dann weiter jetzt in der Serie wahrscheinlich mit diesem Thema auseinandersetzen.
Ist doch grundsätzlich, nicht schlimm.
Grundsätzlich glaube ich, werden wir uns hier nicht wirklich richtig einig werden. Aber mich würde tatsächlich mal interessieren, und das geht jetzt mal an die Hörer, wie ihr das seht. Das würde mich wirklich mal interessieren. Also habt ihr da das Gleiche oder seht ihr oder was ihr dazu generell sagt? Weil das ist ja ein Thema, das mich offensichtlich auch die ganze Zeit immer wieder umtreibt. Also ich bring's ja immer wieder aufs Tapet, auch wenn ich das vielleicht nicht sollte. Aber ja, also gucken wir mal. Also mich würde interessieren, was ihr dazu sagt. Und würde einfach sagen, wir gehen weiter, oder?
Ich würde noch einen kurzen Beitrag dazu bringen wollen. Zum einen, es hätte uns der ein oder andere Shorttrack gut getan, der das eine Jahr erzählt.
Ja.
Also es wäre eventuell die bessere Entscheidung gewesen, dass man gesagt hätte, okay, Staffel 2, dann kommt die eine große Folge, die jetzt Staffel 3 Episode 1 ist, dann kommen noch 2, 3 Shorttracks danach und dann geht erst die Staffel los.
Ja.
Das hätte, glaube ich, der ganzen Story ganz gut getan und dieses
Abrupte nicht gehabt.
Dieses Abrupte wäre weg gewesen und halt der weswegen das halt so viele Leute halt auch aufregt, da draußen ist halt auch, in diesem Internet ist halt sehr, sehr viel von dieser toxischen Maskulinität drin. Da sind wir ja im Star Trek-Fandom ja noch glücklich, können wir uns eigentlich noch glücklich schätzen, dass wir vergleichsweise wenig davon haben.
Ja,
wenn man Star halt Wars. Mal schaut, was halt irgendwie in der Spieleszene abgeht.
Oh, genau, Gaming-Szene ist ja noch schlimmer.
Wo ich mir halt denke,
das ist ja
so,
wirklich richtig,
oh mein Gott. Oder auch was an vielen Stellen, wenn man einfach nur mal, also die von euch, die in Großstädten leben, setzt euch Kopfhörer auf, hört aber keine Musik, sondern hört einfach mal zu, was andere so in der U-Bahn von sich geben. Gerade so in späteren Abendstunden. Es wird einem oftmals wirklich schlecht davon.
Ja.
Aber wir sind durch mit der Folge an für sich. Die Frage ist, wie geht es halt jetzt weiter mit der Staffel? Wir haben nur noch 3 Episoden. Philippa hat ja auch sehr betont, so hey, wird dir auch gut stehen, wenn du mal auf dem Captain-Sterbplatz
bist. Stimmt.
Also es gibt mehr als eine Person an Bord, die die Qualifikation hat, um den Captain zu geben. So irgendwie hat sie es gesagt. Genau, und da war dann klar, okay.
Sie hat einmal mit dem ganzen Gartenzaun gewunken.
Ja, quasi ihre gesamte Führungsqualität nochmal gezeigt. Und so, nein, du bist nicht nur die ständig Rogue Missions hat, sondern
du bist eine Führungspersönlichkeit.
Du bist eine Führungspersönlichkeit. Ja. Und ich glaube, die Mirror Giorgio, die sieht ja genau eben dieses Mal ausscheren, die ist nicht immer sich ans Protokoll halten, als Stärke denn als Schwäche.
Ja,
und auch dieser absolute Glaube einer Person an eine andere Figur, also dieses, ich vertraue dir so 285.000%, ich weiß, dass du das kannst. Also ja. Das ist, ja.
Das war auch sehr schön.
Und da ist halt die Frage, wie geht's halt weiter? Wir haben nur noch 3 Folgen, also werden wir rausfinden, was The Burn ist.
Das ist jetzt so ein bisschen in Vergessenheit geraten, gell? Das ist ja eigentlich der rote Faden durch die Staffel.
Wie DS9 mit dem Dominion. Da hast du ja auch einige Staffeln mit dem Dominion gehabt. Und es könnte sein, dass The Burn oder wir zwischendurch rausfinden, was es ist. Genauso wie du endlich irgendwann Ende Staffel 2 rausgefunden hast, wo Odo herkommt. Hat ja auch länger gedauert. Und es könnte sein, dass diese ganze Burn-Geschichte eben so ein übergreifender Arc wird. Und worauf ich auch nichts dagegen habe.
Der muss ja auch nicht unbedingt zum Staffelende dann enden, sondern könnte auch noch weitergehen. Aber die Frage ist, dieser Kommentar von Philippa mit, es gibt noch mehr Leute an Bord, die Captain-Qualitäten haben, vielleicht ein Foreshadowing auf die Story mit Saru? Denn ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt im Rest noch eine Story-Entwicklung, eine Charakterentwicklung für Saru bekommen werden. Und da werden wir ein Hindernis kriegen in irgendeiner Form. Also Saru war ja bisher wirklich der ideale Captain, der sich auch sehr stark entwickelt hat. Und jetzt brauchen wir einen Stolperstein. Und dieser Stolperstein, denke ich, ich vermute, das wird so werden. Also ich meine, man weiß es nicht, aber das ist meine Theorie. Dieser Stolperstein wird dieses kelpianische Schiff sein.
Was in der nächsten Woche kommt.
Richtig, und wir erfahren auch in der nächsten Woche und hier kurz für alle kurz weghören, dass es einen lebenden Kelpianer an Bord noch gibt. Also, irgendein Treffen wird auf jeden Fall stattfinden. Und Die Frage ist halt natürlich, ob das in letzter Konsequenz, es kommt drauf an, wie groß dieser Stolperstein wird für Saru, ob das in
und
letzter Konsequenz
vielleicht... Und ich hoffe, er wird
vielleicht
nicht aus der Serie rausgeschrieben.
Nein, das nicht, aber ist, ob das in letzter Konsequenz vielleicht dazu führt, dass wieder temporär Burnham den Captain-Stuhl einnimmt, weil vielleicht Saru degradiert wird.
Machen sie endlich mal eine Doppelspitze, weißt du?
Ja.
Endlich mal
so der ordentlich... Der Tages-Captain und der Nacht-Captain.
Ja, oder sowas wie, weißt du, die machen so, weißt du, so einen Wochenplan, wo sie halt wissen, oder für bestimmte Anlässe bist du der Captain, für die anderen Sachen bist du der Captain.
Gott, das hört sich an, wie wenn zwei geschiedene Elternteile so, der Woche nimmst du das Kind und der Woche dann du, aber nee, da kann ich
aber
nicht.
Aber halt auch so, sozusagen, weißt du, wenn du sagst, zum Beispiel Saru wäre sozusagen der Alltagsbrot- und Butter-Captain und dann, wenn's dann etwas hakelig wird, könnte dann die Burnham eingreifen und sagen, so, ich übernehme das mal, aber wenn du noch was zu sagen hast oder irgendwelche Anweisungen oder irgendwelche...
Also sie ist dann quasi das ECM, Emergency Command Mike.
Genau. Dann übernimmt sie und macht dann, also putzt dann den Dreck weg und dann für den Alltagsgeschäft ist dann wieder Saru da.
Die Frage ist, also
Doppelschnitze geht in der Politik auch.
Ja, übrigens, apropos Papa- und Mama-Momente, was ich noch sehr schön fand, war in dem Gespräch mit Vance, der ja dann Saru kurz mal zurechtgestutzt hat, hat ja Vance dann aber auch noch zu ihm gesagt, was ich hier sehe, ist ein Kelpianer, der 1000 Jahre im Grunde jetzt keinen anderen Kelpianer gesehen hat und der dadurch so abgelenkt und emotional aufgewühlt ist, dass er vielleicht auch bald nicht mehr in der Lage ist, die Position als Captain so auszuüben, wie er sollte. Also das fand ich sehr gut, diese Art und Weise, wie er das gehandelt hat und ihm das auf den Kopf zugesagt hat. Das ist nämlich genau das, was wir ja auch alle gesehen haben, dass er eben abwesend ist und sich dieses Hologramm oder diese Nachricht so anstarrt und so. Deswegen, da werden wir auf jeden Fall noch was kriegen und mal schauen, wie diese Krise, die dann, denke ich, kommt, gelöst wird. Und meine grundsätzliche Frage noch an euch.
Ja.
Wir haben ja wir kennen das ja, dass wir über eine Staffel einen Story Arc bekommen. Und das ist hier auch so. Aber ich finde, dass wir relativ viele kleine, in sich abgeschlossene Geschichten, kleine Bausteine an sich gehabt haben und weiß noch nicht, das werde ich dann jetzt erst entscheiden können, glaube ich, wenn die Staffel vorbei ist und die letzten 3 Episoden noch gelaufen sind. Ich weiß noch nicht, ob ich so 100%ig glücklich bin, wie stringent dieser Oberbau durchgezogen wurde, weil im Moment... Also es ist der mir nicht stringent genug. Also es fing ja an mit The Burn und daraufhin hat alles hingearbeitet. Und dann hatten wir unter diesem Obermantel The Burn ja andere Geschichten, wie jetzt zum Beispiel auch die um Giorgio und ihre Entwicklung und dass sie dann jetzt eben die Serie verlassen hat etc. Und also ich habe so ein bisschen das Gefühl, es hat sich so zur Mitte hin ein bisschen ausgefranst alles. Und jetzt fällt denen ein, oh, wir müssen ja übrigens auch nochmal zurück zum Hauptstory-Arc.
Ja, das ist so ein bisschen wie bei DS9.
Oder geht nur mir das so? Also,
bei
DS9 anders,
hat man ja auch oft genug so, ach stimmt, der Dominion-Krieg ist ja noch. Lass uns mal wieder eine Schlacht-Episode machen.
Ja, also
machen wir nicht nur eine, machen wir gleich 3 am Stück.
Genau, ein Haufen Schlachtepisoden zusammen, genau. Aber nee, also ich finde halt, du hast ja immer wieder so kleine Bröckchen über The Burn gehabt und wie sie quasi diese Daten auseinandergenommen haben, wie dies und das passiert ist. Und für mich war das nie so weg, sondern es war halt quasi erzählerisch gezeigt, die sind quasi dabei, Dinge zu crunchen, es ist quasi on Standby, weil sie gerade auf was warten müssen und deswegen wird noch was anderes gezeigt und ich habe da kein Problem mit. Also für mich habe ich eh das Gefühl, Disco ist das neue, sozusagen die kleine Schwester von Deep Space Nine.
Also grundsätzlich finde ich ja die Staffel bisher sehr gut. Also die hat mir bisher sehr gut gefallen. Und es gibt zwar, wie gesagt, immer Dinge, die einem grundsätzlich nicht gefallen. Und wir werden dann jetzt auch sehen, wie es zu Ende geführt wird. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl jetzt, dass ich nicht so richtig sehen kann, in welche Richtung es weitergehen wird. Und ich weiß nicht, ob ich es gut oder schlecht finde.
Also ich finde ja, die B-Storyline hat auf jeden Fall immer den Burn im Auge behalten und ich vermute mal, jetzt kommen wir erstmal wieder eben nochmal in 1-2 Folgen näher an die Quelle oder was auch immer, also was in die Richtung.
Ja, aber ich teile da so ein bisschen die Kritik von Britt, weil am Anfang halt, oh, the burn. Dann so, ja, wir haben dieses Signalempfänger. Oh, da muss eine Nachricht drin encodiert sein. Dann hörst du erstmal anderthalb, dann hörst du halt anderthalb Episoden nichts mehr davon. Dann so, ja, ist bei 90% stehen geblieben. Oh ja, jetzt sind wir fertig. Oh ja, ist ein Hologramm drin. Dann hörst du wieder zwei Episoden nichts davon. Das ist halt so.
Also finde ich jetzt eigentlich nicht. Also
doch, du hast doch von gehört.
Im Prinzip kam doch in jeder Folge immer wieder ein bisschen was vor, genau.
Also kam immer wieder was vor. Es war zum Beispiel überdominiert von den anderen Sachen, aber es kam jede Folge was vor. Immer ein kleines Bröckchen mehr. Da das letzte Folge hattest du überhaupt das Hologramm mit der Kelpianerin. Diese Folge mit, warum hat Saru da nicht Bescheid gesagt und wie kriegen wir jetzt Kommunikation zu diesem Schiff hin? Das war jetzt dieses Mal so die nächste Sache. Das war schon für mich zumindest ausreichend.
Ja, genau, und auf der anderen Seite, wir sind halt immer noch so ein bisschen, Michael ist immer noch unsere Kernperspektive und deswegen sehen wir halt jetzt auch erstmal das, was sie gerade ablenkt, sehen wir halt erstmal raus.
Ja, es ist halt ein bisschen zu sehr im Hintergrund für mich, dafür, dass es am Anfang halt so super wichtig war, ist es dann halt sehr, sehr stark in den Hintergrund gerückt. Wenn man jetzt halt irgendwie.
Diese Stringenz, das ist das, was ich meine, dieses Durchziehende, ja. Na,
wenn man jetzt halt was gehabt hätte, okay, hey, so nach dem Motto, wir wissen, The Burn ist euch unheimlich wichtig. Aber hier, wir haben gerade diesen anderen Konflikt, den müssen wir erstmal lösen. Wenn man das halt so auch in die Story einwebt, dass man halt irgendwie hat, ja, so Michael will wissen, was The Burn ist, aber dann Vance sagt so, hey, ja, wir wissen, das ist euch wichtig, aber hier könnt ihr mal kurz Feuer löschen. Dann würde ich das dann noch verstehen, so, aha, okay, deswegen rutscht es jetzt in den Hintergrund. Aber genau das haben wir ja irgendwie nie. Hätten wir jetzt bei der Episode jetzt das halt gehabt, dass sie halt, wenn sie einfach gesagt hätten, okay, hey, das dauert einfach noch ein Weilchen, bis die Message decoded ist. Weil genau das hätten sie ja auch am Ende machen können. Dass sie halt am Anfang halt erstmal nur erfahren, so, ja, okay, das ist ein kelpianisches Schiff, schön und gut, da ist noch eine Transmission drin, da rechnet der Computer noch dran. Und hätte man das denn jetzt hinter die Rückkehr von oder hinter die Mirror-Storyline geschoben, wäre das Ganze runder rübergekommen.
Oh, aber vielleicht.
Ja, aber so lief es halt quasi jetzt parallel. Also fand ich jetzt auch nicht so schlimm.
Und ich denke, es wird jetzt der Rest nur noch darüber handeln. Ich denke, da gibt es keine Sidequests mehr, weil Philippa
genau,
ist
ich
jetzt
denke auch
nach Hause gegangen.
Quasi. Genau, die letzten drei Episoden konzentrieren sich dann darauf, das denke ich auch. Vielleicht mit einem bisschen Saru-Content.
Und ich denke, es wird halt wie so eine Klammer, weißt du, so das dann so abrunden. Das ist am Anfang sehr stark, am Ende sehr stark und zwischendurch gab es halt viele Dinge. So läuft es ja öfters.
Ich weiß, wir haben schon eine sehr, sehr lange Episode und wir wollen eigentlich zum Schluss kommen, aber ich habe trotzdem noch eine Frage. Ich weiß, ja. Ich bin hier der Fragensteller, aber ich habe noch eine. Was glaubt ihr, was die Quelle von The Burn ist jetzt, aktueller Stand jetzt? Ich glaube, es ist die Discovery, die in diesem Nebeldings da steckt, beziehungsweise es vielleicht auslöst durch irgendwelche eventuell Verschiebungen, temporalen Dinge, Zeitdinge, was auch immer. Ich glaube aber, es ist die Discovery selber.
Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist irgendwas Benignes, das irgendwas, weil okay. Das hieß ja, es ist ein Dilithium Nursery, also sozusagen, wo Dilithium entsteht. Die sind da hingegangen, wollten sich das angucken, dass irgendwas vielleicht passiert ist, irgendwelche keine Ahnung, irgendwas Science-y und Naturgewalten und Science-y überlappend Dinge haben erzeugt, was mit Dilithium zu tun hat und dieser Melodie, weißt du?
Richtig, weil das ist ja übrigens auch was, das ist irgendwie völlig gestorben, da hat kein Mensch mehr drüber geredet, da bin ich auch ganz gespannt.
Das kam schon zwischendurch und diese Melodie wurde ja angesprochen. Und
schon, aber die Erklärung
die
dafür
war ja auch, blöd, auch so ein bisschen die, Ko- kodierte Nachricht. Also
eben, das war das ja die kodierte.
Ja, aber warum haben das alle im Universum oder beziehungsweise in diesem Quadranten? Also
die ganze Zeit da ausgesendet wird.
Ja, ja, aber alle. Also das ist das. Ich finde, das ist keine ordentliche Erklärung für mich. Also
das wird wahrscheinlich noch kommen. Aber
genau,
denke,
dass da irgendwas auf subatomarem Level vielleicht irgendwie in alle Lebewesen,
nicht,
in diese Quadranten oder was auch
Discovery
immer.
Discovery damit so was zu tun hat. Wenn ja, fände ich das ziemlich blöd. Mhm.
Nee, es gab ja auch, es gibt ja auch in unserer heutigen Zeit die Sache. Also die Deutsche Bahn hat da beispielsweise mal mit experimentiert. Wenn du deinen Kopf an die Scheibe gelehnt hast, hast du Werbung gehört. Weil das Fenster halt in der
nie gehört vorher.
Weil das Fenster in der halt so vibriert hat, dass wenn das halt auf deinen Kopf übergegangen ist, dann hast du halt Töne gehört in deinem Ohr. Und wahrscheinlich wird das was ganz Ähnliches haben, dadurch, dass das halt durch diesen Nebel geht und sich halt mit dem Pulsar, der daneben dran ist, mischt, dass halt alle halt irgendwie das unterbewusst halt mitkriegen und halt toll finden, weil es halt irgendwie
in der Luft liegt. It's in the ether, wurde ja gesagt.
Genau, also von dem her, das ist die Sache hinter dem Lied und ich vermute mal, The Burn wurde, also ich glaube nicht, dass es die Discovery ist.
Sondern das Schiff von den Kelpianern?
Genau.
Was damit?
Das ist gecrashed, das wollte, gerade wenn da halt noch jemand an Bord ist, so hey, scheiße, ich muss irgendwie dieses Schiff wieder in Gang bringen und das ist halt gehörig schiefgegangen und dann hat's bumm gemacht.
Ja, genau.
Wissen wir, übrigens, das wollte ich letztens schon mal fragen, wissen wir, was die Lebensspanne von einem Kelpianer ist? Also können die locker 100 Jahre werden oder?
Keine Ahnung, das wissen wir ja eben nicht.
Naja, das werden wir dann vielleicht nächste Woche erfahren.
Genau.
Also, wir wissen nur, dass sie mal
ja, vorher sind sie ja dann immer umgebracht worden, aber
dass sie vorher mal die dominierende Spezies waren. Mehr wurde damals aber eigentlich nicht darüber gesagt.
Ja.
Na, dann sind wir gespannt auf nächste Woche.
Genau, Episode nächste Woche heißt The Citadel.
Nach dem Allerheiligsten kommen wir jetzt auf die Festung.
Genau,
ja,
genau.
Stimmt,
und dann schauen wir mal, was uns da noch so bevorsteht. Wir können uns aber auf jeden Fall schon mal auf die Neujahrsepisode freuen. Das ist dann in 2 Wochen The Good of the People. Zum neuen Jahr werden wir von einer Jonathan Frakes Episode dann beglückt. Wie auch schon in den letzten Wochen gesagt, wir sind auch über Weihnachten und Neujahr für euch da. Werden immer zeitnah die Episoden aufnehmen. Wenn ihr Weihnachten nichts vorhabt, weil ihr sagt, hey, zu meiner Familie zu fahren, das ist mir zu risky. Dann auch hier nochmal die Einladung an euch. Wenn ihr dabei sein wollt, schreibt uns einfach entweder eine E-Mail oder haut uns auf Twitter an und dann könnt ihr in einer der nächsten Episoden dabei sein. Dann, nach über 2 Stunden, sind wir dann jetzt am Ende von Terra Firma Part 2 angekommen.
Es klang so vorwurfsvoll, mein lieber Marcel. Ich finde, wir hatten gute Dinge zu besprechen.
Ja, eben, es war auch wichtig. Ich fand, das war eine sehr tolle Folge. Ich wollte nur eine Sache sagen. Und zwar, wir hatten es ja irgendwann letzte Woche, ich weiß nicht, ob noch on-air oder off-air quasi, nicht
ich glaube off-air.
Oder nicht, genau, hatten wir es ja von verschiedenen Fernsehshows. Und dann ist mir ja durch den Kopf gegangen. Und ich habe es ja dann gesagt, und ich finde, dass es hieß ja, ich sollte das jetzt auch mal in der Aufnahme sagen, ich hatte ein Kopfkino, man könnte so eine Art der Preis ist heiß produzieren und CBS ist ja in Amerika der Sender, der auch The Price is Right, also der Preis ist heiß produziert mit Ferengi. Dass es eine Ferengi-Show ist. Das ist doch die perfekte Show. Wenn man sich vorstellt, da ist da so ein Ferengi oder eine Ferengi-Dame, also Post-Rom zum Beispiel, dass es dann quasi so eine Show gibt, dass die zwar auch andere Spezies sich angucken, aber es wird auf Ferengi nah von Ferengi produziert.
Die Frage ist nur, wer ist dann der Announcer? Der halt dann dieses Comma Down schreibt.
Genau.
Ist das dann auch ein Ferengi oder ist das irgendeine andere?
Stimmt,
das wollte man sagen. Ferengis gibt's doch, also das kommt doch den Ferengis eigentlich entgegen oder diese Rolle. Da wird es genug Kandidaten für geben.
Ja, oder du hast irgendwie keine Ahnung, vielleicht ein Orion oder sowas. Ja, keine Ahnung, aber es ist, auch wenn das einfach alles verschiedene Ferengi sind, so. Und dann sitzen halt Leute aus verschiedenen Spezies im Publikum, die kommen dann runter, mit ihrem Namen so draufgeschrieben und yay. Ja. Und zwischendurch, wenn ein paar Klingonen dabei sind, kannst du doch mal so ein bisschen derber werden. Das wäre doch lustig, ja.
Ja, vor allem die Frage ist dann, auf was für Preise bieten müssen sie denn bieten? Hier, diese wunderbare frische Schale, gach, frisch aus.
Aus Gondor. Wie viel Latinum ist das wert? Und wie viel Strips of Latinum, genau. Ja. Dieses wunderschöne Schiff von der La Sirena-Klasse, inklusive Hologrammen. Wie viel Barren ist das wohl wert?
But be aware, the lithium not included.
The lithium not included, genau. Ich würde mir das auf jeden Fall angucken. Ich finde die Originalserie mittlerweile ziemlich anstrengend. Ja, das gucke ich mir nicht freiwillig an, aber eine Version mit Ferengi, ich wäre dem zugeneigt. Ich würde es sehr lustig finden, ja.
Genau, so wer von euch diesen Fernsehwahnsinn, und man muss wirklich von Wahnsinn sprechen,
ja.
Mal sich angucken möchte, einfach mal The Price is Right angucken auf YouTube. Gibt genügend Ausschnitte, und amerikanisches Fernsehen ist ja immer ein bisschen drüber aus, ja. Aus deutscher Sicht.
Goes to 11.
Genau. The Price is Right sprengt die Skala bei weitem. Also dagegen war Michael 11. auf Drogen noch ruhig und zurückgenommen. Das ist,
ja.
Stellt euch ein auf bunt blinkende LEDs, neonfarbene T-Shirts und Ekstase.
Ja.
Es ist lustig, aber man kann auch nicht zu viel ertragen.
Ich glaube, Quark könnte sowas in seiner Bar mal machen, wenn er halt mal so eine Auktion hat, aber mit mehr Party, und dann springen, weißt du, so da hast du die Kellner, die dann so leuchtende Schilde hinten haben, wo du dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Ansagen.
Ich sehe schon, wir müssen mal Alex Kurtzman mal ein Konzept schicken. Ja,
genau.
Und mit diesem wunderbaren Kopfkino entlassen wir euch jetzt, aber bedanken uns fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Ciao.
Tschüss.